Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 80 vom 6.3.2024. Und liebe Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hier schon länger verfolgen, diese Folge steht so ein bisschen für sich allein. Normalerweise treffen wir uns hier als Bodenkundlerinnen und Bodenkundler vor Mikrofon und stellen uns gegenseitig wissenschaftliche Studien aus dem Feld der Bodenkunde vor. Allerdings in dieser Folge wollen wir mal aufgrund von Höreranfragen typische bodenkundliche Berufsfelder beleuchten. Und da möchte ich vorab auch an euch den Hinweis geben, Julian und ich werden das hier in gewohnt ausschweifender Manier tun. Es kann natürlich sein, dass uns noch Berufsfelder sozusagen hinten runter gefallen sind oder dass wir Berufsfelder noch nicht ausreichend beackert haben. Da sind wir natürlich auf eure Hinweise angewiesen und schaut auf jeden Fall zukünftig mal in den Feed, ob es hier vielleicht zu diesen bodenkundlichen Berufsfeldern vielleicht noch eine zweite Folge oder auch eine dritte gibt. Dann habt ihr sozusagen die Ergänzung dazu. Aber jetzt steigen wir erstmal ein. Julian, ich begrüße dich natürlich auch ganz herzlich hier in dieser Folge. Hallo erstmal.
Moin Christoph, tata.
Und Julian, ich frage dich mal so, warum bist denn du hier eigentlich mein Gesprächspartner? Also was qualifiziert denn dich jetzt hier mit mir eine bodenkundliche Berufsfeldfolge aufzunehmen?
Ja, ich würde mal sagen Altersweisheit, ne? Also wir sind, glaube ich, mit so das Älteste, was hier im Kollegium des Zollcasts rumläuft. Ja, ich denke halt schon, man hat ein bisschen was gesehen links und rechts des Weges über die ganzen Jahre. Also ich bin jetzt im 13. Jahr nach dem Studium. Sprich also so alle Wohl und Wehen des Arbeitsmarktes miterlebt. Teilweise sehr ungewöhnliche Wege auch gegangen, im Guten zumindest. Deshalb glaube ich schon, also einiges halt einfach schon mitbekommen. Und ich denke, man kann ja so ein bisschen anekdotisch mal aus dem Nähkästchen plaudern, ne?
Das denke ich auch und das ist eine unserer Kernkompetenzen hier auf jeden Fall. Und ich will auch nicht verschweigen, du bist seit über 10 Jahren jetzt schon an der Hochschule angestellt, ne?
Genau, das wäre nämlich auch der ungewöhnliche Teil in meiner Berufslaufbahn.
Ja, ne? Richtig, ne? Und das qualifiziert dich aber einfach auch über den Karrierezweig Wissenschaft zu sprechen hier, ne? Der klassische wissenschaftliche Karrierezweig, der sich oft nach dem Studium anschließt. Und du bist an der Universität Koblenz auch in der Studienberatung tätig sozusagen, ne? In der Studienfachberatung. Genau. Das heißt, du wirst uns ja auch ein bisschen über die bodenkundliche Ausbildung aufklären, jetzt gleich zu Beginn dieser Folge. Ne?
Genau,
das,
genau.
Genau, das zu deinem Hintergrund, ne? Nicht, dass die Hörerinnen und Hörer denken, hier sitzen zwei, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Nein, es ist nicht so. Wir können uns natürlich auch gut unterhalten. Ja, und kurz zu mir. Ich bin nicht so alt wie der Julian, aber auch nicht, ja, es ist immer so, unser Altersunterschied ist jetzt auch nicht überwältigend. Erstens mal arbeite ich derzeit in einem Planungsbüro im bodenkundlichen Bereich. Ne, das ist eben auch noch ein wichtiger Karrierezweig. Und ich habe in einem früheren Leben, jetzt hier nicht Wiedergeburt und Karma und so ein Zeug, sondern in einem früheren Karriereleben, den Karrierezweig des Lehrerberufes bis zu einem gewissen Grad verfolgt, bin da die Karriereleiter hochgeklettert und habe in der Landesstudierendenvertretung damals und auch in der sogenannten staatlichen Kommission Lehrerbildung, die es im Freistaat Sachsen gab, auch die Lehrerbildung mitgestaltet tatsächlich ein Stück weit. Ne? Das nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen Akteuren, aber ich maße mir mal an, daher auch so ein bisschen diesem Berufszweig Lehramt hier etwas vorstellen zu können. So. Das zu unseren Hintergründen und wir haben uns natürlich auch fachkundige Unterstützung für den Karrierezweig Behörde eingeladen. Dann habt ihr jetzt einen groben Abriss über die Inhalte dieser Folge und für euch auch nochmal der Hinweis, die wird sicherlich ein bisschen länger. Wenn ihr jetzt schon von vornherein wisst, dass euch ein Berufsfeld überhaupt nicht interessiert oder andersrum, ihr wollt eigentlich spezifisch nur auf ein Berufsfeld hinaus und wollt darüber informiert werden, dann nutzt doch bitte die Kapitelmarken in dieser Folge. Die werden euch zielsicher zum jeweiligen Berufsfeld navigieren und da könnt ihr sozusagen auch unsere längeren Ausschweifungen vielleicht überspringen. Obwohl, würde ich euch nicht zu raten, weil das, was wir erzählen, ist eigentlich immer ganz toll. Ja, das ist letzte Folge war die zum Waldboden, Julian, ne? Da hatten wir wirklich auch
genau
viel Spaß.
Das.
Ja, das ist schön. So, bevor wir jetzt aber einsteigen in diese Folge, möchte ich mal einen Disclaimer vorab setzen. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen ihr diese Folge hört. Vielleicht ist es blankes Interesse, ihr seid vielleicht ganz zufrieden in eurem Beruf und wollt halt nur mal reinhören. Vielleicht habt ihr auch Freude an unseren Stimmen, ne? Und es kann aber auch möglich sein, das haben wir uns im Vorfeld überlegt, dass ihr vielleicht euch in einer Berufssituation befindet oder auch in einer Ausbildungssituation, speziell im Studium, wo ihr gar nicht so wirklich zufrieden seid, ne? Das kann es geben, das ist auch nichts Schlimmes, ne? Aber deshalb dieser Disclaimer. Diese Folge kann nicht mal ansatzweise eine professionelle Beratungsdienstleistung ersetzen und das ist auch gar nicht der Anspruch, den wir hier haben. Diese Folge ist ein Schnupperexkurs. Wir wollen hier ein bisschen mal so Erfahrungen austauschen, ne? Und bestenfalls können wir hier einen Überblick über bestimmte Berufsfelder bieten. Wenn ihr aber eine große Unzufriedenheit mit eurer derzeitigen Tätigkeit verspürt, dann ist das auf jeden Fall ernst zu nehmen. Nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter. Und eine Unzufriedenheit mit der eigenen Situation, egal ob privat oder beruflich, kann immer zu großen gesundheitlichen Problemen führen. Kann dazu führen, im schlimmsten Fall. Deswegen hier mal einige Möglichkeiten, wie man sich in solchen Fällen vielleicht beraten lassen kann. Bei Schwierigkeiten im Studiengang zum Beispiel, also direkt im bodenkundlichen Studium, was auch immer das heißt, ne, sind sicherlich gute Ansprechpartner erstmal die Dozierenden, vielleicht auch die Dozierenden des eigenen Vertrauens, Leute, mit denen man gut zurechtkommt, die machen das oft mit viel Elan und werden euch sicherlich nicht wegschicken, wenn ihr euch hilfesuchend an sie wendet. Wenn es um das Studium allgemein geht, ne, also die größeren Fragen, ist es das Richtige für mich? Wird es noch leichter für mich im Nachhinein oder bleibt es so schlimm, wie es gerade ist? Ne? Sind so Sachen wie die zentrale Studienberatung, Studierenden-Service-Center natürlich gute Ansprechpartner und natürlich auch die offizielle Studiengangsberatung an eurem jeweiligen Institut. Darüber hinaus gibt es natürlich unabhängig von den Hochschulen auch Berufs- und Laufbahnberatungen. Die sind oft auf den Ebenen der Landkreise und Kommunen angesiedelt. Können wir euch leider keine Übersicht geben, aber die Suchmaschine eures Vertrauens führt euch da sicherlich hin. Und wir können auch, denke ich mal, definitiv empfehlen, die Beratungsangebote der Bundesagentur für Arbeit. Ist natürlich immer davon abhängig, wen man dort vor Ort antrifft, aber in der überwiegenden Zahl der Fälle, die mir zumindest bekannt sind, haben die auch sehr gute Beratungsangebote und können auch spezifisch auf euch eingehen. Das mal so ein grober Abriss. Also auf jeden Fall nicht den Kopf hängen lassen und bei Zweifeln, denke ich mal, am eigenen Weg auch erstmal bekannte Freunde, Verwandte ins Vertrauen ziehen. Ich denke mal, das ist auch ein guter Ansatzpunkt. Julian, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja auch, da werden wir auch nachher noch drauf kommen, durchaus ja auch ein erlaubtes Gefühl zu sagen, man ist gerade mit irgendwas unzufrieden oder irgendwas läuft auch nicht. Ne? Also es ist, glaube ich, ich habe noch niemanden kennengelernt, bei dem das Studium ein gerader Weg war. Also ja. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz normal, mal Zwischenphasen des Zweifels zu haben.
Richtig.
Und mehr Beratung ist da nicht immer besser. Ne?
Genau, genau. Genau, das ist auch noch was, ne? Es kann sein, dass das im Studium jetzt mal nur ein einzelnes Modul ist, ne, wo es halt mal ein bisschen schlecht läuft, ne? Wenn es aber darauf hinausläuft, dass euch wirklich so gar keinen Tag mehr Freude macht und ihr da überhaupt keine guten Gedanken mehr dran verschwendet, ne, dann ist das vielleicht ein Weg, ne? Aber wie gesagt, Zweifeln gehört auch zum Leben dazu, ne? So. So viel des Disclaimers, das wollten wir aber machen. Wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung und die haben wir jetzt hoffentlich bedient. Und jetzt leiten wir mal über, weil wir wollen jetzt über Berufsfelder, über bodenkundliche Berufsfelder reden. Und da muss man eingangs erstmal darüber reden, was ist jetzt eigentlich der bodenkundliche Beruf? Gibt es den bodenkundlichen Beruf? Das würde ja bedeuten, man kann auch die Bodenkunde studieren, ist das wirklich eine einheitliche Disziplin oder wie sieht das eigentlich aus? Und das habe ich fachkundig an dich abgetreten, lieber Julian. Und ja, leg mal los. Ja,
Wenn der Lehrer schon so fragt, dann ist die Antwort natürlich meistens nein. Ja. Ne? Also es gibt nicht den verbrieften Studiengang der Bodenkunde, wenngleich es halt auch Studiengänge gibt, die tatsächlich ganz genuin bodenkundlich sind. Bestes Beispiel sitzt gerade am Mikrofon. Ich habe nur eine Bodenkunde im Nebenfach studiert. Also ich bin eigentlich ausgebildeter Diplom-Geograf. Sprich also, ich habe mit einem Bindestrich die Bodenkunde im Grunde gemacht, was sehr, sehr häufig ist. Also wir haben zwar auch wirklich Standorte, die sich eigene bodenkundliche Institute leisten. Bonn ist da zum Beispiel so ein ganz zentraler Standort. Wir kennen sowas zum Beispiel in Kiel, Kassel, Hamburg. Ne? Also da gibt es durchaus Universitäten, wo es sogar eigene Institute gibt. Ganz häufig finden wir die Bodenkunde aber halt auch einfach als einfach fachliche Geschmacksrichtung eines anderen Faches. Hauptsache eben dann, wenn der Prof oder der Leiter einer AG relativ stark in der Bodenkunde verhaftet ist. Und dann kommen halt einfach bodenkundliche Themen fast zwangsläufig irgendwann um die Ecke, über die Forschungsprojekte, so wie die Lehre dann vielleicht auch ausgestaltet ist. Also wir haben die Bodenkunde halt in ganz, ganz vielen Ecken hängen. Ganz häufig ist das wirklich verzahnt mit Geografie und Geologie, wie es früher halt eben hieß. Inzwischen ja die Geologie meistens als Geowissenschaften laufend in den Studiengängen vom Begriff her. Und daran sieht man auch, glaube ich, ganz schön, was ja schon x-mal im Podcast angemerkt wurde, dass die Bodenkunde Fluch und Segen zugleich hat, dass der Boden im Grunde die Schnittmenge von ganz vielen Sphären ist und dementsprechend ja auch so eine Schnittmenge ist von ganz, ganz vielen Fachwissenschaften. Also wenn wir uns von unten nähern in der Genese, dann haben wir da die Geowissenschaftler, die Geologen, die also quasi übers Gestein in Richtung Boden gehen. Wir haben die Schnittmenge mit der Atmosphäre zusammen, wir haben die Schnittmenge mit der Hydrologie ganz stark verzahnt. Überall hängt ja quasi der Boden so als Austauschmedium, als Puffer, als Speicher mit drin. Und so mannigfaltig ist er dann halt eben auch in der Ausbildung. Das heißt, es gibt auch wirklich Hydrolehrstühle oder Lehrstühle, die sich zum Beispiel mit kleinräumigen Klimaeffekten beschäftigen, die wiederum in sich eine kleine Spezialisierung der Bodenkunde haben. Ja, das heißt, es ist natürlich immer ein guter Anlaufpunkt, wenn man jetzt voll für den Boden brennt, dass man sagt, man versucht schon eher in diese sehr stark genuin bodenkundlichen Studiengänge reinzugehen. Aber, und das muss nicht unbedingt schlimm sein, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es häufiger ist, dass Bodenkunde als Bindestrich-Disziplin vorkommt irgendwo. Also als Beiwerk eines größeren Kontinuums, was ja auch eigentlich sehr nice ist, weil wir ja eigentlich auch so systemisch gesamtumgreifend denken, wenn wir irgendwie ein Ökosystem auseinanderbauen, wenn wir ein Einzugsgebiet auseinandernehmen, ist es ja ganz häufig immer eine Wechselwirkung. Also es wäre sogar sehr fatal, wenn wir also mit Scheuklappen durch die Welt laufen und als Bodenkundler sagen, uns interessiert nur der Boden. Ohne Ausgangsgestein, ohne Verwitterungsrandbedingungen kriegen wir keinen Boden hin. Jeder Prozess, den wir sehen, der ist ja durch andere Sphären gesteuert. Also das zeigt sich auch in der Ausbildung relativ häufig eben, dass wir da ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten eben drin sehen. Dann haben wir auch noch den Punkt, dass wir aus ganz anderen Ecken mit dem Boden sprechen können, nämlich aus Richtung Agrarforst. Das ist auch ganz häufig so ein Zwilling in der Ausbildung, wo wir halt auch wieder gerne bodenkundliche Schwerpunkte drin sehen. Das heißt, alles, was an Hochschulen, aber dann auch schon insbesondere an Fachhochschulen, also eher praxisorientiert läuft und irgendwo mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Agrarwissenschaften zu tun hat, da habe ich natürlich auch immer eine Bodenkomponente mit drin. Interessanterweise dann wieder aus einer ganz anderen Warte, dann weniger aus der naturwissenschaftlichen Richtung, sondern eher tatsächlich funktional, also im Sinne einer effektiven Kartierung zum Beispiel, dass man sagt, welche Ackerzahl gebe ich jetzt hier drauf oder wie ertragreich ist der Boden, das sind dann eher so diese funktionalen Fragen, die dann im Fokus stehen. Und als drittes Ding, und da sind wir dann meistens bei den Hochschulgeschichten sogar noch mehr an den FHs verankert, sind es auch noch die ingenieurtechnischen Studiengänge, wo wir also auch mitunter ganz klar den Boden wieder in einer ganz anderen Funktion wahrnehmen, nämlich in Richtung zum Beispiel Tragfähigkeit, Scherfestigkeit, ne? Also so die guten alten Bauwerksbeiwerte, die ich halt brauche, wenn ich irgendwo was hinsetze. Das beginnt bei, brauche ich eine Wanne für den Keller, drückt da Grundwasser rein und endet halt bei Großbauwerken bei der Hangstabilität irgendwo, ne? Also da kommt überall auch wieder so ein bisschen Untergrund im Grunde mit rein. Und das zeigt halt auch eine sehr, sehr breite Palette eben, die wir auch, denke ich, jetzt in den nächsten Minuten auch mal durchsprechen werden, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Und wer auch zum Beispiel sagt, also wo wir ja gerade den Einstieg hatten, Uni ist vielleicht nicht so von der Art und Weise der Arbeit nichts für mich. Ganz viele Leute sagen dann ja, dann, wenn sie zu der Erkenntnis kommen, ich will das mehr praxisorientiert haben, haben wir auch durchaus ja auch Ausbildungsberufe, die also gar nicht mal ein Hochschulstudium mit dabei haben, die sich aber dennoch sehr stark mit bodenkundlichen Themen beschäftigen. Das kann auch sehr wissenschaftsnah sein, indem wir zum Beispiel darüber reden, dass wir zum Beispiel CTAs, also chemisch-technische Assistenten haben, die in Laboren arbeiten, die einen bodenkundlichen Schwerpunkt haben. Das geht aber auch so in Richtung, dass wir mitunter bei Behörden, was ja auch noch Teil der Folge sein wird, auch wieder Ausbildungsberufe tatsächlich haben, die im Grunde dann so Learning on the Job immer mehr mit dem Boden eben zusammenwachsen, ne? Und damit halt was zu tun haben. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr diverses, sehr, sehr breites Bild, bei dem man sich halt so ein bisschen den Schwerpunkt suchen muss. Das Feld hat die Bologna-Reform ein bisschen geklärt, weil wir jetzt nicht mehr diese klassischen Konstrukte hatten wie damals im Diplom mit einem Hauptfach und Nebenfächern, die ich da dran kombiniere. Wir haben jetzt eher klare, sprechende Studiengänge. Aber dennoch sehe ich halt, wer die Lehre gestaltet. Also das ist ja auch so ein Ding. In der Gestaltung eines Studiengangs gibt's nicht das Schema F. Also nicht jeder bodenkundliche Studiengang ist 1:1 vergleichbar. Sondern wenn ich zum Beispiel jemanden auf einem Lehrstuhl sitzen habe, der sich eher bodenphysikalisch interessiert oder bodenchemisch interessiert, gibt es natürlich im Entwurf eines Studiengangs ganz definitiv diese Freiheitsgrade zu sagen, wie viel Credit Points oder wie viel Module geben wir denn auf bestimmte Themenschwerpunkte. Und daraus kann man schon sehr schön, wenn man sich so ein Modulhandbuch mal vor Studienbeginn durchliest, vielleicht sich auch mal beraten lässt, wenn es jetzt so darum geht, wenn ich vielleicht beginnen will im Studium. Selbst da gibt es halt schon enorm viele Geschmacksrichtungen der Bodenkunde, ne, wo ich dann schon gucken kann, wer sitzt denn da auf den Lehrstühlen? Und das wird einen ganz klaren Einfluss auch darauf haben, wenn die da schon länger sitzen, in welcher Gewichtung auch die Studiengänge ausgerichtet sind. Also selbst da, um die Eingangsfrage dann nochmal aufzugreifen, gibt es also nicht das Schema F eines bodenkundlichen Studiengangs. Die Grundlagen werden überall vergleichbar sein. Da gibt's halt einfach Standardwerke und Standardwissen, was man braucht. Aber spätestens zweite Hälfte Bachelorstudiengang, spätestens in Richtung Master, da wird dann relativ deutlich, wie der Standort in der Spezialisierung eben aussieht. Also was wir da für Personal rumlaufen haben, in welche Richtung geforscht wird, da wird's dann halt entsprechend in bestimmte Tiefen dann auch deutlich mehr nachgeschärft im Grunde der Fokus.
Jürgen, das ist ja schon mal, das ist für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht im Studium sind oder so, schon mal ganz hilfreich. Es gibt also nicht die Bodenkunde. Ich habe ein bisschen den Eindruck aus verschiedenen Gesprächen, dass die Fachwelt da aber auch ein bisschen zerstritten ist und so, ne? Also mein Eindruck persönlich ist der, dass es in der bodenkundlichen Community die gibt, die sagen, nein, Bodenkunde heißt ganz klares Curriculum, ne? Das geht weit über den Grundstock hinaus, ne? Sondern das heißt eben Schäfer-Schacht-Schabel, die Grundlagen plus Labormethoden plus Feldmethoden, nur dann kannst du Bodenkunde auch wirklich dich schimpfen, ne, als Bodenkundler. Und es gibt, glaube ich, auch die anderen, die sagen, nee, also pass mal auf, in meiner beruflichen Praxis haben die wenigsten Leute, die jetzt in der Bodenkunde tätig sind, auch wirklich so diese klassische Bodenkunde studiert in diesem Umfang. Ne? Kommen eher aus anderen Disziplinen. Ne? Ist sicherlich eine Einstellungsfrage oder so, ne? Aber das haben wir jetzt rausgearbeitet, dass es eben nicht die Bodenkunde gibt und dass es nicht die Universal-Checkliste gibt an Modulen oder so, die man absolviert haben muss, um sich wirklich Bodenkundler zu nennen oder Bodenkundlerin. Und das ist auch nicht unbedingt an ein Studium geknüpft ist, ne? Wie du gesagt hast, es können eben auch Ausbildungsberufe sein in der Verwaltung, im Labor beispielsweise, ne? Oder auch im technischen Bereich, eine Feldtechnikerin und Feldtechniker. Das alles gehört ein Stück weit eben mit dazu. Was mich jetzt noch interessieren würde und was vielleicht auch gut ist anzusprechen, wenn man sich für die Ausbildung Bodenkunde entscheidet, wie auch immer dieser Studiengang dann konkret heißt, gehen wir jetzt mal davon aus, okay, wir wollen wirklich auch mal Böden im Gelände untersuchen und wir wollen vielleicht auch mit bodenkundlichen Daten arbeiten. Was könnten denn dann so für Skills sein, die gut wären, um sich da gut zurechtzufinden in diesem Bereich. Ich mache mal den Aufschlag, weil das auch was ist, was ich jetzt immer mal wieder ansprechen werde. Das ist auf jeden Fall die Umgang, der Umgang mit GIS-Software. Ganz großes Ding, finde ich unglaublich wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Also das im Studium beispielsweise schon zu behandeln, sollte mittlerweile eigentlich mehr oder weniger Standard sein. Ja, auch so in biologischen Studiengängen. Ne? Dann habe ich mir noch notiert, auch aus unserem Vorgespräch, eine gewisse körperliche Fitness. Das ist gerade für die Feldmethoden, ne? Also für die Erhebung von Daten im Gelände, sicherlich auch nicht ohne. Ja, und natürlich generelles Interesse, ne? Also man sollte einfach merken, dass es ein Stück weit kitzelt, ne? Wenn ich über Böden spreche, wenn ich bodenkundliche Lehre höre, sollte mich das in erster Linie gar nicht abstoßen, sondern ich sollte schon daran interessiert sein, ne? Physikochemie von Böden, Pädogenese etc., ne? Was hat es damit auf sich und sollte das auch ein bisschen spüren? Das wären mal so Punkte, die mir einfallen. Hast du da noch was zu ergänzen?
Also du sprichst da, glaube ich, schon die wichtigsten Punkte halt mit an. Ne? Also GIS kann ich halt als Hauptfachgeograf immer wieder sagen, ja, das ist auch ein gesuchter Skill tatsächlich, weil das auch eine Sache ist, die, sag ich mal, die eine halbe Generation vor mir, da wird schon dünn teilweise, weil dann hatte man wirklich dann Leute, die dann halt eher in Richtung Geografie gegangen sind und die waren dann sehr GIS-affin, aber schwach in der Bodenkunde und umgekehrt. Und wie du auch sagst, in der Biologie geht das ganz genauso. Aber GIS ist halt schon ein zentrales Tool, nicht nur, weil es halt einfach heutzutage sehr, sehr leicht umsetzbar ist, auch mit den Gerätschaften her. Also wir kriegen es inzwischen sehr, vergleichsweise sehr gering hin, mit geringen Kostenaufwand hin, saubere GIS-Kampagnen oder GIS-gestützte Kampagnen auch zu fahren. Zum anderen ist es halt auch der Punkt, es ist ein ganz, ganz entscheidendes Kommunikationstool. Ne? Wenn ich also Befunde im Raum darstellen kann, auf einer Fläche darstellen kann, es mit einer Landschaft verzahnen kann, ist das schon echt Key-Skill. Und normalerweise taucht mehr oder minder sowas auch entsprechend in den Studiengängen auf. Das Problem ist nur immer, und das kann ich direkt vorwegstellen, wir hören es zum Beispiel bei uns auch im Studiengang Biogeowissenschaften, da gibt es GIS-Module, aber es ist ganz klar, wir können keinen ganzen Geomatik-Studiengang ersetzen. Das heißt, im Grunde kann man nur die Zündschnur anzünden und die Kenntnis, gerade wenn wir so über die Platzhirsche sprechen, ArcGIS als Bezahlvariante, QGIS als die freie Variante, das Ganze hat einen dermaßen Funktionsumfang und Möglichkeiten, dass man selten sagt, man ist allumfassend parat. Man sollte ein paar Grundgrammatiken kennen, ne, wie man also mit den Softwarepaketen umgeht. Aber der Rest ist tatsächlich, und ich versuche es zumindest in meinen Modulen auch immer mitzugeben, einfach dran setzen und machen. Eine Idee haben, was würde ich gerne sehen in meiner Hausarbeit, in meinem Paper. Und wenn es tatsächlich diese klassische Variante ist, man geht mal die ganzen Tutorials irgendwie durch, zu gucken, wie komme ich an mein Ziel. Und man erweitert im Grunde ständig seinen Kenntnisstand und seinen Erfahrungsschatz, was es an Tools, was es an Möglichkeiten gibt. Kramt vielleicht mal was von vor 2 Jahren wieder raus, wenn man es wieder nutzen kann. Also das Entscheidende ist halt einfach nur am Ball bleiben und sich mit auseinandersetzen. Denn einer der häufigsten Sätze, den ich so auch über GIS dann immer höre, wenn wir im Master zum Beispiel nochmal wieder mit GIS beginnen, heißt es ja, wer hat denn Vorerfahrung? Dann werden so ein paar vorsichtige Hände gehoben. Und dann heißt es ja, damals ein Modul, aber seitdem nicht mehr angeguckt. Und das ist halt dieses seitdem nicht mehr angeguckt, ist die Lücke, die man sich selber reißt, die nicht sein muss und die fast ja unumgänglich ist, wenn man halbwegs so ein Niveau erreichen will, dass man gut damit umgehen kann. Nicht durchdringen, aber dass ich halt Befunde einfach sauber darstellen kann. Und Punkt 2, den du gesagt hast, ja, würde ich auch voll mitgehen, über körperliche Fitness. Und auch eine gewisse Affinität, so blöd das jetzt klingt, sich dreckig zu machen. Also das ist halt auch so ein Punkt. Wir haben auch Leute, die überhaupt kein Problem damit haben, körperlich fit zu sein. Aber es gibt immer mal wieder Leute im Studiengang, wo man merkt, sobald der erste Hammer geschwungen wird oder sobald einfach nur mal eine Bodenprobe genommen werden soll, sehr, sehr zögerlich. Und das ist halt so ein Deal, den muss man eingehen. Man wird sich einsauen. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist Teil des Berufsbildes. Und da muss man halt auch wirklich Lust zu haben, weil ja, das heißt auch manchmal bei 2 Grad Nieselregen irgendwo im Laubwald stehen. Ne? Also das ist halt Teil des Berufsbildes mitunter dann.
So, ne? Und auch im Labor, also man kann es vielleicht runterbrechen, darauf zu sagen, es ist eben auch ein ganzes Stück weit handwerkliche Fähigkeit, ne? Das ja, gilt sowohl ja, für die Laborarbeit als auch für die Datenerhebung im Gelände. Das ist einfach Handwerk, man muss wissen, wie es geht und ja, richtig, man muss auch, sage ich mal, gewillt sein, sich dabei halt schmutzig zu machen. Ne? Im Labor wirst du auch dreckig und riechst dann komisch und das ist so, ne? Ja, ganz, ganz wichtig. Dann, wir hatten nochmal gesagt, so Führerschein, ne? Das ist jetzt vielleicht im Studium noch nicht relevant, ja, aber für die spätere Berufspraxis, ne? Weil du fragst dich halt, okay, Probennahme im Gelände irgendwo, wie komme ich denn da eigentlich hin? ÖPNV ist gut, ne? Aber irgendwann reicht's dann nicht mehr, ne? Und was mir auch aufgefallen ist, was wir auch abgesprochen hatten, ist eben, für Studierende gibt es über die einschlägigen Berufsverbände, die es nun mal gibt in der Bodenkunde, schon richtig tolle Angebote. Und da können wir, glaube ich, nur empfehlen, diese Angebote zu nutzen. Ne? Also egal, ob das der Bundesverband Boden ist oder die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, beide große Berufsverbände richten Tagungen aus, die sind sogar alternierend, ne, die sind im Zwei-Jahresturnus, aber gegenseitig eben schön alternierend ausgerichtet, wo man eben als Studierende oder Studierender auch zu vergünstigten Preisen reinkommt. Wenn man Glück hat, finden die sogar am eigenen Studienort statt. Man kann dort als Hiwi quasi auch noch mithelfen. Das wird auch oft angeboten. Ne? So, und das auch wirklich zu nutzen. Also auch die, ja, das ist ja dann auch ein Stück weit Fortbildung, das ist interne Wissenschaftskommunikation, das auch zu nutzen. Und wenn ihr den Antrieb habt, das auch zu nutzen, dann ist das ein gutes Indiz dafür, glaube ich, dass ihr in der Bodenkunde nicht so wirklich falsch seid, weil dann zeigt das auch ein gewisses Interesse.
Definitiv. Und man darf ja natürlich, was wir auch im Vorgespräch gesagt haben, nicht vergessen, dass das zum Beispiel auch, was wir natürlich nicht hoffen wollen, mal in der Ebbephase, wenn man zum Beispiel gerade keine feste Anstellung hat, sowas natürlich auch entsprechend förderfähig ist als Fortbildung, wenn man zum Beispiel auf entsprechende Beikurse vom BVB zum Beispiel geht oder vom DBG, wenn was angeboten wird. Es ist steuerlich absetzbar. B, es kann auch als Qualifikation mal wieder angewandt werden. Also sich da einfach generell auch zu informieren, das ist, glaube ich, auch universell für alle Fachrichtungen zu nennen, würde ich frühzeitig einfach mal gucken, wie sind die so organisiert? Also was gibt's so für Dachorganisationen, die sich letztendlich in dem Fachgebiet dann breit gemacht haben? Was bieten die entsprechend an Programmen an? Und da gibt's tatsächlich viel zu finden.
Ja.
Und das Schöne ist meistens ja in der vorlesungsfreien Zeit, damit dann auch alle anderen von der Uni da irgendwie hinkommen.
Ne? Ja, schön, ne? Ja, da ist wirklich eine ganze Menge. Man schimpft manchmal so ein bisschen über die Wissenschaftskommunikation in der Boden-Community. Das ist aber nur halb gerechtfertigt, weil Wissenschaftskommunikation kannst du klassisch unterteilen in sogenannte interne Wissenschaftskommunikation. Das ist also alles das, was in der Peer Group stattfindet. Und das ist, glaube ich, in der bodenkundlichen Community großartig. Da gibt es viele Angebote, Vernetzungsangebote. Die EGU ist jetzt auch im April demnächst wieder. Ne? Das wäre mal so das internationale Angebot, ne? Die externe Wissenschaftskommunikation wiederum, das ist das, was wir jetzt machen. Da ist auch noch Potenzial, aber sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Ja, also das mal so grob. Jetzt habt ihr möglicherweise einen guten Überblick, auf welchen Wegen man sozusagen über die Ausbildung oder übers Studium in die Bodenkunde reinrutschen kann und was es dabei möglicherweise zu beachten gilt. Und jetzt machen wir einen Cut und ich spreche jetzt mal über das erste Berufsfeld mit euch. Das ist das Lehramt. Ja. Könnt ihr euch ja jetzt mal fragen, ob ihr an dieses Berufsfeld im Zusammenhang mit der Bodenkunde gedacht hättet. Ich wette, die meisten von euch hätten das nicht. Aber ich aus meiner persönlichen Erfahrung hätte das schon, ganz einfach, weil Julian jetzt schon vorgestellt hat, ne? Die Wege in die Bodenkunde sind vielfältig. Es gibt viele Studiengänge, es gibt viele Ausbildungsberufe, ne? Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, ob vielleicht einer dieser Studiengänge speziell auch mit einem Lehramtsfach kompatibel ist. Ne? Und das ist der klassische Weg in das Lehramt. Ne? Also vorausgesetzt, ihr habt ein Studium absolviert und da muss ich auch wirklich sagen, ein Studium absolviert, das werde ich auch gleich noch ausführen, weil da sind leider die Einschränkungen auch oft sehr gegeben, ne? Das irgendeinen Bezug hat zu einem Lehramtsfach, beispielsweise Geografie. Klassiker, ne, klassischer bodenkundlicher Studiengang, Weg in die Bodenkunde. Gibt es natürlich ein passendes Lehramtsfach dazu, hat man mir gesagt. Aber auch die Biologie, die Chemie, ne, das wären auch Möglichkeiten. Oder aber, ihr habt zum Beispiel im Zweitstudium mal katholische Theologie mit Nebenfach Pädagogik studiert. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ne? Also auch pädagogische Studiengänge. Studiengänge mit hohem pädagogischen Inhalt, das wäre auch eine Möglichkeit. Wie funktioniert das nun? Also wie ist dann der Weg in das Lehramt? Und hier muss ich sagen, gibt es eine Einschränkung. Bildung ist Ländersache. Das ist eine Hoheitsaufgabe der Länder, neben dem Inneren natürlich auch die Bildung für sich zu organisieren. Und so sind denn die Einstiege in den Lehrerberuf auch Ländersache. Und das bedeutet, wir haben 16 verschiedene Regelungsmöglichkeiten, wie das funktioniert. Ich habe jetzt die Herausforderung, das quasi ein bisschen runterzubrechen, aber ich habe auch eine Website gefunden, die ich damals zumindest ein Stück weit auch mit aufgebaut habe, die ich unterstützt habe. Das ist fitforref.de, das ballere ich auch in die Shownotes. Und wenn ihr da ins Impressum reinschaut, dann werdet ihr feststellen, diese Website kommt vom AXA-Konzern, also von einem Versicherungskonzern. Jetzt sagt er natürlich, was bietet der uns denn hier an? Der AXA-Konzern als Versicherungskonzern hat einen hervorragenden Überblick über die Lehrerausbildungsmodalitäten in den einzelnen Bundesländern aus einem wichtigen Grund. Der Lehrerberuf ist der Beruf mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine psychische Erkrankung. So, das muss man jetzt einfach mal sagen, ne? Und dementsprechend sind Versicherer sehr daran interessiert, wirklich Informationen über den Lehrerberuf, auch über mögliche Berufseinstiege zu sammeln und aufzubereiten. Ne? Das ist auch gut so, aus meiner persönlichen Sicht, ne? Weil gerade so Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, da sollte man sich auf diesem Weg oder in diesem Karrierezweig quasi auch mal Gedanken drüber machen. Anyway, die Website fitforref.de bietet wirklich seriöse und regelmäßig aktualisierte Informationen zum Lehramtsstudium, zum Vorbereitungsdienst, das ist sozusagen die zweite Phase der Lehrerausbildung, und zum sogenannten Seiten- und Quereinstieg. Und das ist das, was uns jetzt interessiert, ne? Also wenn ihr aus einem anderen Studienfeld kommt, euch als Bodenkundlerin und Bodenkundler bezeichnet, ne, und ins Lehramt wollt, dann geht das meistens über einen Seiten- oder Quereinstieg. Das sind zwei Begriffe, die sind nicht einheitlich definiert. Manchmal ist es so, dass der Quereinstieg nur dann genommen wird, wenn die Person, die ins Lehramt will, keine pädagogische Grundlage hat. Manchmal ist es so, dass Quereinstieg dann verwendet wird, wenn überhaupt keine Grundlage besteht, irgendwie den Lehrerberuf zu ergreifen, ne? Es ist nicht einheitlich. Ich bezeichne das jetzt mal als Seiteneinstieg, ne? Ich subsumiere das, ne? Der Seiteneinstieg ist sozusagen der Weg von der Bodenkunde, von einem bodenkundlichen Studiengang ins Lehramt. Und dann ist es so, dass ihr auf diesem Weg drei Optionen habt. Ne? Wenn ihr an die Schule wollt, wenn ihr unterrichten wollt, wenn ihr das klassische Lehramt ausüben wollt, gibt's genau drei Möglichkeiten. Das erste ist, ihr lasst euch an einer freien Schule anstellen. Ne? Freie Schulen oder Schulen in freier Trägerschaft gibt es in allen Bundesländern. Das sind Schulen, die oft ein besonderes pädagogisches Konzept verfolgen. Es gibt aber auch Schulen in freier Trägerschaft, die beispielsweise kirchlich organisiert sind. Ne? All das ist also möglich. Und diese Schulen in freier Trägerschaft haben sozusagen vom jeweiligen Bundesland die Erlaubnis bekommen, Schülerinnen und Schüler auszubilden, ne, und haben sozusagen auch das Qualitätssiegel bekommen, dass sie das bis zur jeweiligen Schulstufe, bis zum jeweiligen Schulabschluss auch gewährleisten können. Und diese Schulen in freier Trägerschaft legen in einigen Fällen keinen großen Wert darauf, dass da bei den Bewerberinnen und Bewerbern auch wirklich Leute mit einer klassischen Lehramtsausbildung dabei sind. Also da hat man auch die Option, sozusagen mit einem Geografiestudium beispielsweise als Geografielehrer, als Geografielehrerin anzufangen. Ne? Das kann dann auch unterschiedliche Formen annehmen. Mir sind zum Beispiel sehr detaillierte Bewerbungsverfahren bekannt, ne, wo man dann eben auch die pädagogische Eignung noch mal ein Stück weit versucht nachzuweisen, wo es dann in so eine Art Vorbereitungsdienst hineingeht, ne, wo der Bewerber, die Bewerberin noch mal in Probeunterrichtseinheiten sozusagen unter Beweis stellen muss, dass er sie in der Lage ist, entsprechenden Unterricht durchzuführen. Ne. Aber das ist eine Option auf jeden Fall. Es kann aber auch sein, dass Schulen in freier Trägerschaft wirklich verlangen, und das ist ihr gutes Recht, dass ihr mit einem entsprechenden Lehramtsabschluss, mit einem ersten Staatsexamen beispielsweise dort aufschlagt. Da komme ich dann gleich zum zweiten Weg in den Lehrerberuf, der vielleicht nicht so ganz attraktiv ist. Das wäre wirklich nochmal ein komplettes Lehramtsstudium aufzusetzen. Also ihr bewerbt euch im jeweiligen Bundesland an einer Hochschule, die einen lehrerbildenden Studiengang anbietet. Der besteht normalerweise aus drei Säulen. Das ist einmal die Säule Pädagogik, Erziehungswissenschaften und pädagogische Psychologie. Und das sind die beiden anderen Säulen, das erste und das zweite Lehramtsfach mit der dazugehörigen Fachdidaktik. Das ist so der klassische Aufbau. Dann ist die Option eben, wenn ihr nochmal komplett ins Studium einsteigt, dass ihr euch aus eurem vorhergehenden Studiengang entsprechend alle Leistungen anrechnen lasst, die mit diesem Studiengang kompatibel sind. Das kann je nach Hochschule, weiß nicht, wie das bei euch ist in Koblenz, Julian, aber das kann je nach Hochschule auch sehr aufwendig sein, hat man viel Rennerei, muss dann nochmal die alten Scheine rausholen etc. und viel vorsprechen, na, aber das ist durchaus möglich. Für manch einen oder manch eine sicherlich auch attraktiv, ne? Ist allerdings sicherlich schwierig neben einem Beruf zu machen, ne? Und schwer mit den Pflichten des Alltags sozusagen kompatibel. Ne, das würde bedeuten, auch nochmal ein Vollzeitstudium vielleicht einzugehen. Ne? Sicherlich nicht der einfachste Weg. Eine andere Möglichkeit ist eben über entsprechende Seiteneinstiegsprogramme, und das ist sozusagen der dritte Weg in den Lehrerberuf, diese Qualifizierung zu erreichen. Und diese Programme werden von den einzelnen Bundesländern, auch das ist auf der Seite fitforref.de dargelegt, angeboten und werden sozusagen auf Landesebene oft koordiniert. Ne, das würde bedeuten, man stellt sich dort entsprechend vor, ne, sagt, okay, ich habe jetzt hier im Erststudium Geografie studiert, ne, und dann würde von einer zentralen Stelle, oft sind das wirklich die Landesschulämter, ne, oder manchmal sind es auch die Lehrerbildungszentren an den jeweiligen Hochschulen. Das ist von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Dann würden die sozusagen die Eignung für dieses Fach prüfen, formal feststellen und dann festlegen, welche zusätzlichen Qualifikationen noch zu erlangen sind. Und das sind im Fall der Bodenkunde, ne, klassisches bodenkundliches Erstfach, eben noch ein zweites Lehramtsfach und die entsprechende pädagogische, psychologische Ausbildung, ne. Und das kann bedeuten beispielsweise auch ein nebenberufliches Studium, also ein Teilzeitstudium neben dem Beruf, ein speziell auf den jeweiligen Bewerber oder die Bewerberin zugeschnittenes Curriculum. Alles das kann das bedeuten. Und dieser Weg in den Lehrerberuf ist eigentlich ein Produkt des Lehrermangels in den einzelnen Bundesländern. Das muss man so sagen. Und das ist sicherlich auch nah an der Realität dran. Weil speziell in den naturwissenschaftlichen Disziplinen, da bewegen wir uns ja einfach in der Bodenkunde, sind einfach enorme Mangelsituationen festzustellen. Also da hakt es wirklich an allen Enden und Ecken, Ecken und Enden, so. Und da seid ihr auf jeden Fall auch, was die Karriere angeht, sozusagen auf einem guten Weg. Das einmal die drei Wege in den Lehrerberuf, kurz und knapp zusammengefasst. Weitere Informationen speziell zum Seiteneinstieg, wie gesagt, über fitforref.de. Da müsst ihr euch auch bundeslandspezifisch informieren. Das ist wirklich mitunter sehr, sehr unterschiedlich. Ich komme mal zum Punkt, so ein bisschen Insider aus dem Lehrerberuf. Ne? Was sind so die persönlichen Anforderungen an diesen Beruf? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das Fachliche, ne? Das rückt da ein Stück weit in den Hintergrund. Also wenn ihr im wissenschaftlichen Karrierezweig vielleicht stark verwurzelt seid und das Ansinnen habt, euer Wissen stetig zu mehren und auf wissenschaftlichem Niveau weiterzuarbeiten, das ist glaube ich, im Lehrerberuf definitiv im Hintergrund angesiedelt. Das hat nicht die große Bedeutung. Es ist auch gang und gäbe, muss ich sagen, an Schulen, gerade in Mangelsituationen, dass fachfremd unterrichtet wird. Und aus der persönlichen Erfahrung muss ich auch sagen, ehrlich gesagt, das schulische Fachwissen, also Schulwissen, Wissen auf Schulniveau, ist etwas, das ist meine persönliche Überzeugung, was man sich auch immer noch gut aneignen kann. Und das daran soll es auch nicht scheitern. Viel essentieller sind tatsächlich die pädagogischen Kompetenzen. Und das ist vor allem der Umgang mit der eigenen Psyche. Ne? Also die eigene Psychohygiene im Beruf, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Da will ich mich jetzt gar nicht auf irgendwelche Diskussionen einlassen, so nach dem Motto, die Jugend heute und damals, ne, Julian, vor 30 Jahren, da war die Jugend noch ganz anders. Das ist Firlefanz, ne? Heranwachsende Menschen sind heranwachsende Menschen. Da hat sich gar nichts geändert und das sind auch keine kleinen Erwachsenen, die man genauso abstrafen kann, wie man das mit den Großen macht. Das ist kompletter Quatsch, aber die Gesellschaft hat sich verändert. Ne? Das Umfeld dieser kleinen Menschen hat sich tatsächlich verändert und das führt zu neuen Herausforderungen. Und an Schulen sind im Schulalltag ganz einfach heute andere Sachen Thema, sind andere Sachen Brennpunktthemen, als sie das vor 30, 40 oder 50 Jahren waren. Ne? Ich denke da eben an politische Bildung. Ich denke aber auch an Umgang mit Technik beispielsweise. Ne? Ich denke an Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Feld. Ne? Und da sind auch wirklich die Herausforderungen dieses Berufs. Und ich will eindringlich an dieser Stelle alle warnen. Also ich muss es wirklich so sagen, wenn ihr gerne in den Lehrerberuf wollt und von vornherein immer gedacht habt, okay, das ist für mich ein guter Weg und das ist vielleicht auch eine gute Idee, haltet bitte kurz inne oder haltet auch mal länger inne und setzt euch wirklich mit diesem Beruf intensiv auseinander. Ne, weil das ist, das habe ich in meiner persönlichen Erfahrung auch festgestellt, nicht bei mir, aber bei vielen meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das ist eben oft eine Fehlvorstellung, die daherkommt, dass wir alle sagen, okay, wir waren alle selbst 12 Jahre in der Schule. Ne? Wir haben selbst alle 12 Jahre dieses Tätigkeitsfeld Schule irgendwie kennengelernt, ne? Und sind deswegen auch gleichzeitig qualifiziert, als Lehrerin oder Lehrer zu arbeiten. Und da muss ich sagen, Vorsicht, ne? Das ist was ganz anderes. Der Lehrerberuf ist herausfordernd und der hat gesellschaftlich auch nicht mehr die Achtung, die er eigentlich verdienen müsste. Das ist einfach so. Der Lehrerberuf ist nicht mehr so angesehen, wie das eigentlich sein müsste, um auch wirklich, naja, sage ich mal, die Entwicklung zu erfahren, die es eigentlich braucht. Ne? Und das System Schule ist darüber hinaus auch sehr starr, ne? Und ein sehr herausfordernder, ein sehr herausfordernder Kosmos. Ne? Von daher haltet ein und prüft wirklich oder fragt euch selbst, ob ihr dafür wirklich geeignet seid. Das ist eigentlich die Herausforderung an der Stelle. Auf der anderen Seite kann das, wenn es die richtige Berufswahlentscheidung war und wenn man dafür selbst geeignet ist, sicherlich ein sehr erfüllender und schöner Beruf sein, weil das ist ja auch meine persönliche Freude, Leuten was beizubringen, ne? Und dann auch den Erfolg zu sehen, mein Lob zu bekommen, das ist sicherlich was sehr Erfüllendes. Und so. Ja, das ist mein Monolog zum Lehramt, Julian. Sind dir
ganz Fragen zugehört,
ja.
Also auch den letzten Punkt, den du genannt hast, den hatten wir auch schon mal im Vorgespräch angesprochen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das werden wir gleich auch noch bei der Wissenschaft zu einem kleinen Teil nur erwähnen, aber alleine, sage ich mal, der Umgang mit Schülerinnen und Schülern, später in der Wissenschaft, mit Studierenden, das muss einem liegen, weil ich auch häufig so den Eindruck habe, dass es ein nicht geringes Maß an Studierenden gibt. Wir haben ja auch viele Lehramtsstudiengänge in Koblenz, zum Beispiel bei uns an der Uni, wo man tatsächlich merkt, die fuchsen sich da im Laufe des Studiums sehr gut rein. Also so richtig Leute, die sagen, ich habe die Fehlentscheidung getroffen, haben wir, glaube ich, dann doch recht wenig. Aber wo tatsächlich, glaube ich, ein großes Fragezeichen am Ende der Schulkarriere stand, was mache ich jetzt, welches Studium, und dann genau diese Motivation einsetzt, die du gesagt hast, so, wir kommen von der Schule, wir kennen das Umfeld, das kriegen wir doch schon irgendwie schon hin. Und dann merkt man allerdings tatsächlich erst in der Lehramtsausbildung, dass halt gerade auch dieser Kontakt mit Schülerinnen und Schülern, die Verantwortungsposition, die man drin hat, die ganzen Nebengeräusche, die es einfach auch gibt, dass die nicht das Klischee aufwiegen von im besten Falle verbeamtet und schön viele Wochen Ferien. Na, das, glaube ich, ist halt auch bei manchen so, gerade in unseren Fächern, die wir jetzt hier besprechen, also alles um die Bodenkunde herum, die ja so die klassischen Zweitfächer sind, die dann auch gerne mal als die Laberfächer abgetan werden, ne, weil da kommt man ja schon irgendwie durch, hat ja in der Schule auch geklappt. Ja, dann sitzt man in den ersten Klausuren, wo dann wirklich hartes Fachwissen abgeprüft wird und man ist ja dann noch umso mehr mit dem Messer zur Schießerei erschienen, weil man einfach an der Schule gar nicht diese Fachtiefe mitbekommen hat, die die Lehrperson in ihrer Ausbildung genossen hat. Weil das ist ja auch der Punkt, den du gesagt hast, man braucht ja als Lehrperson immer einen Wissensvorsprung. Es reicht ja nicht, auf dem Niveau zu arbeiten, auf dem ich selbst in der Schule gearbeitet habe, sondern ich muss ja im Grunde firm und stabil genug sein, zu sagen, ich kann souverän auf Nachfragen aus dem Plenum reagieren. Das heißt, ich brauche immer in allem einen größeren Wissensstand, einen größeren Wissensvorsprung. Und spätestens in der Phase des Refs, glaube ich, die, ich habe es auch nur, sage ich mal, jetzt von meiner besseren Hälfte auch miterlebt, so mit das Stressigste, glaube ich, ist, was du so in der Ausbildungsphase hast. Dagegen ist das Studium, glaube ich, noch recht simpel. Gegen den Stress, den man halt mit laufenden Unterrichtsbesuchen, Erstellen von Lehrreihen und sonstigem Ref halt eben hat. Ich glaube, da werden sich manche auch erst sehr spät gewahr drüber. Also dass halt mehr dazu gehört, als zu sagen, ich arbeite auf Schulniveau. Und dementsprechend glaube ich schon, dass diese durchaus längere Pause, die du auch gesagt hast, da ganz wichtig ist. Auch würde ich zu sagen, bin für mich selber fein damit zu sagen, 30, 35 Jahre wirklich jede Woche, jeden Tag, wie viel Stunden vor einer Meute zu stehen und zu sagen, ich arbeite das durch. Und genauso halt auch der Punkt, man will ja nicht zu der schlechten Sorte Lehrer werden, die jedes Jahr das gleiche Programm quasi aus dem Ordner holt. A, ändern sich ja die curricularen Randbedingungen auch. Und B, darf man auch nicht vergessen, selbst wenn man es irgendwie schaffen sollte, sich das Leben halbwegs einfach zu machen, gibt es ja neben dem Burnout genauso gut auch den Bore-out, ne? Dass ich also sage, wenn ich immer das gleiche Schema F, Schema F, Schema F mache, geht das genauso in diese Kante der psychischen Gesundheit, die du ja auch schon erwähnt hast, wo es ja nicht umsonst so ist, dass gerade in den Lehrerberufen, hast du ja ganz richtig hervorgehoben, da schon ein massives, breites Vorkommen eben von entsprechenden Berufserkrankungen einfach gibt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und auch letzter Punkt von mir an der Stelle eben der Schulalltag, also die Interaktion mit Schülerinnen und Schülern kann was Wunderschönes sein, ne? Aber die sind eben auch Produkte ihrer Umwelt. Ne? Und das meine ich gar nicht abfällig, sondern du weißt einfach auch nicht, was bei den Schülerinnen und Schülern privat los ist, wie da das Elternhaus, kannst du auch alles nicht beeinflussen. Ne? Und da einmal die Interaktion mit denen selbst, da kann es im Schulalltag, um Gottes Willen, das ist nicht die Regel und das ist nicht der Alltag, aber es kann zu äußerst schwierigen Situationen kommen, in denen du dich professionell verhalten musst, in denen du Sachen auch nicht persönlich nehmen solltest und in denen eigentlich die Anforderung ist, nimm das mal nicht mit nach Hause, aber das tust du, ne? Und damit musst du umgehen. Und die zweite Ebene ist die Interaktion mit den Eltern. Da können aber, glaube ich, praktizierende Lehrerinnen und Lehrer können da ein Lied von singen, also sprecht auch einfach vielleicht mal mit denen, lasst euch mal erzählen, was es da so für Erlebnisse gibt. Ne? Also es ist ein herausfordernder Beruf, er kriegt viel zu wenig Achtung. Ich hoffe, ich habe die Wege in den Lehrerberuf aus bodenkundlicher Sicht ein bisschen skizziert. Ne? Denn ich habe da auch noch eine Informationsmöglichkeit über fitforref.de oder natürlich, das muss ich auch sagen, über die Informationsseiten der Bundesländer, aber da leitet diese Seite eben auch immer hin. Ne? Also da könnt ihr euch in eurem jeweiligen Bundesland natürlich auch informieren. Ne? Wenn ihr den Weg verfolgen wollt, dann denkt aber wirklich gut drüber nach. So, und wo man vielleicht nicht unbedingt so lange drüber nachdenken muss, aber du wirst mich sicherlich gleich eines Besseren belehren, ist der Karrierezweig Wissenschaft, Julian. Da bist du ja der beste Ansprechpartner. Dann erzähl mir mal was über die wissenschaftliche Bodenkunde.
Ja, was für eine Brücke gebaut, ja. Ja, ich habe lange überlegt, wie wir jetzt so die Folge strukturieren. Also ob wir zuerst über das Regelheft sprechen, nachdem der Arbeitsmarkt funktioniert, oder ob wir halt erstmal die Pyramide durchgehen. Also welchen Weg geht man normalerweise in der Wissenschaft? Und da werden wir sehr schnell merken, der wird immer enger und auch durchaus kompetitiver. je höher ich steige. Und ich denke tatsächlich so, die Pyramide ist erstmal das Interessante, weil ich immer wieder merke auch in den Kursen, die ich teilweise selber halte, dass viel noch einiges an Fachvokabular über den wissenschaftlichen Arbeitsmarkt nicht so ganz klar ist, was das Ganze bedeutet. Also man kann sich tatsächlich so den klassischen wissenschaftlichen Weg vorstellen, wirklich wie eine Pyramide mit einer sehr breiten Basis. Wenn man sich links und rechts umguckt, im ersten Semester ist der Hörsaal voll. Der wird zum Ende des Studiums des Bachelors Lehrer sein. Es gibt ja immer diese, wir hatten ja gesagt, ne, die sehr liberal-wirtschaftlichen Sätze, wie gucken Sie sich nach links und rechts um, ja. Ihre Nachbarn werden am Ende des Studiums nicht mehr da sitzen. So schlimm ist es zum Glück nicht normalerweise in der Bodenkunde. Aber man verliert halt einfach auch Leute in der Kohorte, in dem Jahrgang über den Weg. Manche orientieren sich um, sehen doch sich irgendwo in anderen Fachbereichen. Leben passiert so, ne? Das heißt, einige orientieren sich aus unterschiedlichsten Gründen um. Und das ist so der erste Cut, den man hier hat. Man beginnt ein Bachelorstudium, geht da durch, merkt, die Gruppe wird schon kleiner. Und dann kommt der erste Cut, wo man ganz klar jetzt schon überlegen muss, weil das ist eine Möglichkeit, die ich jetzt aber nicht in Tiefe erörtere, weil wir dann eher in Richtung Behörden und Büros reingehen. Man könnte auch durchaus nach einem Bachelor schon sagen, das war's, schöne Reise. Ich habe meinen ersten Abschluss gemacht. Ich habe genug von dem System. Denn was man hoffentlich in diesen ersten 6 Semestern Regelstudienzeit mitkriegen sollte, ist, dass es sicherlich eine ganze Handvoll Klausuren gibt, also klassische Prüfungssituationen, dass aber normalerweise in einem ausgewogenen Studiengang halt auch schon viel an Heimarbeit stattfindet, also Hausarbeiten, die geschrieben werden, hoffentlich in einem bodenkundigen Studiengang über eigene Felddaten, wenn man mal draußen war oder im Labor irgendwo unterwegs war. Und da bemerken die Ersten dann so, okay, eine ganz wichtige Skillset, wenn ich sage, Wissenschaft wird mein Ding, ist eine gewisse Stringenz. Wie diese Stringenz aussieht, ist für mich sogar, also weil ich auch, deshalb sind wir auch drauf gekommen, dass wir so die Runde machen. Ich mache halt viel Kurse auch bei uns, wissenschaftliches Arbeiten, wie ziehe ich ein Forschungsprojekt auf und ähnliches. Das heißt, was wir auch wirklich versuchen, im Laufe des Studiengangs den Leuten beizubringen. Und ich sage mal, da gibt's kein Schema F. Es gibt Leute, die können mit einer wahnsinnigen Stringenz sagen, jeden Tag eine Seite tippen. Und es gibt so Ketchupflaschen, die man so 10-mal hauen muss und ganz zum Schluss kommt ein riesen Erguss raus und alles passt. Ne? Also das ist wirklich typabhängig. Und rein anekdotisch, glaube ich, ist es ganz schwer, sich da auch umzuerziehen. Es sei denn, man hat halt wirkliche Deadlines, die ständig kommen. Dann wäre es natürlich schlecht, so die Ketchupflasche zu sein, die nur auf Stress arbeitet. Ne? Also Druck macht Kohle zum Diamant, aber nicht immer, ne? Das sollte man sich schon vielleicht ein bisschen versuchen abzugewöhnen. Aber am Ende des Tages steht halt selbstverantwortliches Arbeiten. Weil das ist auch der große Cut, den wir ja meistens haben, von der Schule rüber zur Hochschule, dass wir uns die Hochschule aussuchen und auch den Studiengang aussuchen. Das heißt, ich brauche eine intrinsische Motivation. Und das ist auch das, was du ja angesprochen hast. Wenn ich dafür nicht brenne, dann verschwende ich meine Zeit, dann verschwende ich die Zeit der Hochschule. Also ich sollte mich dafür interessieren und das kriege ich normalerweise auf Halbzeit des Bachelorstudiums, glaube ich, schon hin, so nach 1,5 Jahren zu sagen, okay, der Laden taugt mir oder das Fach taugt mir. Und wenn man zu der ehrlichen Erkenntnis kommt, das liegt nicht nur daran, weil ich eine Prüfung nicht geschafft habe, sondern weil ich tief drin merke, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so. Das hat mich losgelassen irgendwie. Dann sollte man auch schon vor dem Bachelor den Cut machen, weil man verschwendet wirklich so die eigene Zeit und es tut einem einfach auch psychisch nicht gut, so ein Ding bis zum Schluss durchzureiten und danach völlig fix und alle zu sein, nur um diesen Bachelor in der Tasche zu haben. Aber gegebenenfalls, wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir haben die intrinsische Motivation, wir haben Bock selber zu arbeiten, ist es halt auch diese Stringenz, selbstständig arbeiten zu können. Weil das ist auch ein Ding, was sich durchzieht, wo man sehr schnell sehr hart auch drauf kommt. Man hat eben nicht mehr einen Lehrer wie in der Schule, dem auch wirklich was dran liegt, dass man durchkommt. Also uns Dozierenden liegt da auch sehr viel dran. Wir sind keine Menschenfeinde, wir mögen das total. Aber normalerweise stehen wir nicht mehr dahinter und schieben und schieben und schieben. Also ein gutes Verhältnis Studierende, Dozierende sollte eigentlich sein, fördern wer will, aber wir können nicht mehr jeden mitnehmen. Nicht auf dem Niveau. Das ist halt einfach nicht möglich, wenn jemand durch eine mangelnde intrinsische Motivation immer ein größeres Gap aufbaut im Laufe des Studiums und zum Ende da steht und sagt, so, ich habe die Basics noch nicht drauf. Das kann eine Hochschule eben nicht mehr leisten. Das ist das Wichtige. Give or take die ersten 2 Semester, muss man erstmal aufs Leben klarkommen. Man zieht um, neuer Freundeskreis, alles gut und dann. Aber spätestens auf der Hälfte sollte ich mir den Tritt in den Hintern geben können, zu sagen, es ist kein Angang mehr für mich, Dinge aufzubereiten, vorzubereiten. Also das ist so das Key Skill für die Wissenschaft, wenn man da auch drinbleiben will, zu sagen, okay, egal, ob ich jetzt Stringenz kontinuierlich habe oder eben diese Ketchupflasche bin, ich sollte zumindest eine Form der Stringenz haben und Bock darauf, das zu machen. Und jetzt nehmen wir an, das ist ja noch straightforward. Wir haben den Bachelor erreicht. Ist das die erste Weiche? Wie gesagt, man könnte sagen, ich habe es ganz gut hinbekommen, aber ich merke, dieses selbstverantwortliche Arbeiten liegt mir nicht. Ich will eher projektbezogen arbeiten. Nehmen wir den Abbieger zum später in der Folge. Planungsbüros, Behörden, durchaus im Arbeitsmarkt inzwischen auch sehr gesucht, weil Bachelor einfach günstiger sind in der Anstellung. Wir sind jetzt in der Wissenschaft. Das heißt, wir haben gemerkt, so die Bachelorarbeit hat uns getaugt, hat Spaß gemacht. Wir haben Bock mehr drauf. Wir haben Neugier. Wir haben die intrinsische Motivation. Wir bewerben uns für einen Master. Und da ist ja inzwischen es ist sehr häufig, dass man dann auch wirklich sagt, man ändert nochmal den Studienstandort. Auch das würde ich klar befürworten, wenn man halt wirklich geschaut hat, der Master ist dann aber auch genau diese Spezialisierung, die ich gut finde. Und das ist auch mit das Wichtigste, was wir im Bachelor entwickeln sollten, nämlich ein eigenes Profil. Wir haben ja zur Einleitung gesagt, die Bodenkunde ist eine wahnsinnige Schnittmenge aus ganz, ganz vielen Teilbereichen. Und egal, was ich studiert habe, mir sollte am Ende des Bachelors klar sein, welche Facette aus dem Studium das war, was mich wirklich gekitzelt hat und was mich zum Brennen gebracht hat, daran zu arbeiten. Das ist selbst in einem reinen Bodenkundestudiengang, könnten das Spielarten sein wie Bodenphysik, Bodenchemie, kann eine anwendungsbezogene Bodenebene sein oder wenn wir halt die Bodenkunde so über diesen Bindestrichfaktor drin haben. Ich kann selber jetzt aus dem Nähkästchen aus Koblenz sagen, wir haben im fachlichen sehr breiten Bachelorstudiengang, der sich halt Bio-Geowissenschaften nennt. Das heißt, da drin ist Zoologie, Botanik, Hydrologie, Bodenkunde, Klimatologie etc. pp. Und ich sollte irgendwann dann gemerkt haben, okay, das ist die Facette, die mich interessiert. Und dann gehe ich da all in. Das heißt, ich versuche dann auch den Master möglichst spezialisiert zu setzen. Und das ist meistens ja dieser safe Rahmen. Bachelor-Master, das kriegt noch jeder irgendwie auf die Kette, wie das funktioniert. Zwei Ausbildungszüge, 6 Semester, 4 Semester, wenn es nach Regelstudienzeit geht. Das heißt, nach 5 Jahren haben wir im besten Fall einen Master da stehen. Das ja so ungefähr das Äquivalent zum alten Diplom im Grunde ist. Wenn wir übers Geld sprechen, ne, das kann man ja relativ gut auch in der Wissenschaft, weil das meiste ja vergütet wird nach Tarifvertrag der Länder, sprich also öffentlicher Dienst. Das ist kein Geheimnis. Es gibt Entgelttabellen. Das heißt, wenn man für sich so die Rechnung aufmachen will, wie viel verdiene ich damit, kann man das tatsächlich für sich individuell mit Steuerklasse und allem rausfinden. Das ist sehr angenehm, weil es niemals zu den peinlichen Situationen kommt in Vorstellungsgesprächen. Wie viel wollen Sie denn verdienen? Wo man am Anfang erstmal überhaupt keine Ahnung hat, was man sagen soll. Das ist der große Vorteil. Das sind klare Regeln. Der klare Nachteil muss man auch sagen. Reich wird man da nicht. Es ist ein vernünftiges Gehalt. Das kann man nicht anders sagen. Aber die Aufstiegschancen, die sind halt limitiert, höchstens über wie lange bin ich da. Das ist die einzige Aufstiegsmöglichkeit, die also der öffentliche Dienst kennt, über Dienstjahre. Und jetzt kommen wir zum großen Unbekannten. Wissenschaft, wie funktioniert das dann nach dem Master? Weil das ist alles noch sehr schulisch. Ich habe meine Module, beleg die und gut ist. Dahinter wird's wild, weil dann haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie diese Karriere weitergeht. Ganz grob, wenn wir von außen reinzoomen, wäre der nächste logische Schritt eine Promotion. Das wäre die nächste Qualifikationsstufe, also eine Doktorarbeit mit Erwerb des Doktortitels. Und dahinter würde dann noch die Habilitation stehen. So, erster Schritt, Promotion, wäre der normale Weg, wenn ich in der Wissenschaft bleiben will. Warum? Dazu kommen wir gleich, wenn wir über die Regeln sprechen, so wie dieser Arbeitsmarkt rein rechtlich funktioniert. Aber wenn ich in der Wissenschaft bleiben will, ist das eigentlich der normale Weg, dass ich nach dem Master sage, ich möchte jetzt promovieren, also eine weitere Qualifikation wahrnehmen. Und auch da stellt sich jetzt schon die Weiche, wie werde ich bezahlt? Weil ab jetzt müssen wir ganz intensiv darüber reden, woher kommt das Geld? Es gibt halt in der Wissenschaft 2 Geldquellen. Das eine wären die Bordmittel, das heißt wirklich von der Hochschule bezahlt. Und das andere wären sogenannte Drittmittel, das bedeutet von externen Geldgebern. Und eigentlich die überwältigende Mehrheit dieser Promotionsstellen sind Drittmittelstellen. Das heißt, das Szenario sieht meistens so aus, dass ein Lehrstuhlinhaber, ein Prof, ein Habilitierter oder ein sogenannter Postdoc, das heißt einer nach seiner Doktorarbeitsphase, ein Forschungsprojekt eingeworben hat. Das heißt, er hatte eine super Idee, hat einen Antrag geschrieben und eine Fördereinrichtung hat gesagt, das hört sich gut an, Dafür gibt's Geld. Laufzeit von den Projekten meistens so um die 3 Jahre. Das ist so der Standard. Und innerhalb dieser Anträge steht dann zum Beispiel drin, ich brauche, um dieses Forschungsprojekt zu erfüllen, 2 Doktoranden. Also 2 Leute, die quasi bei mir die Grundlagenforschung machen. Und das sind dann die Stellen, die auch ausgeschrieben sind. Und wer da dann auf die Ausschreibungstexte schaut, wird dann auch sehen, das steht dann auch explizit drin, im Rahmen des Forschungsprojektes wird angeboten. Das ist für einen dann sehr, sehr schnell klar und ersichtlich, dass es sich dann eben um Drittmittelstellen handelt, die eine klare Deadline haben. Das heißt, wenn das Projekt ausfinanziert ist, dann steht da niemand mit Geld an der Straße und sagt, hier, willst du noch ein Jahr dranhängen? Sondern ich habe einen ganz klaren Zeitrahmen, in dem das Ding halt geschoben werden muss, also wo ich meine Doktorarbeit fertig machen muss. Auch das ist nicht mehr so wie früher. Also wir schreiben kein dickes Telefonbuch mehr, sondern meistens wird eine Doktorarbeit sogenannt kumulativ geschrieben. Das heißt, im Laufe dieser meistens 3 bis 4 Jahre schreibe ich 2, 3 Paper, also einzelne Studien zu Teilaspekten, und die binde ich quasi zusammen und gebe die als meine Doktorarbeit ab. Hat den großen Vorteil, wir publizieren schon auf dem Weg, sind also sichtbar, und wir üben einfach schon, wie das ist, selber Forschungspaper zu schreiben. Und das wäre so, sage ich mal, der erste Schritt der Weiterqualifikation nach dem Master. Wenn das gut geht, haben wir also einen Doktor irgendwann dann in der Tasche. Wenn es richtig gut geht, strategisch gesehen, so als kleiner Hinweis, im Masterstudium schon die dozierende Person sich ausgucken, mit der es gut klickt, die gut forscht, die einen in der Masterarbeit betreut. Und wenn es richtig gut läuft, heißt es, wir haben gut miteinander gearbeitet, warum soll ich jetzt jemanden lange suchen? Fürs nächste Forschungsprojekt schreibst du die Doktorarbeit. Das heißt, man bleibt dann vielleicht bei seinem Masterbetreuer oder bei der Masterbetreuerin. Das wäre so der geschickteste, gestreamlinedeste Weg. Hängt aber immer damit zusammen, ist da gerade ein Forschungsprojekt vorhanden oder nicht? Wenn nicht, kann ich aus der Luft keine Stelle schnitzen. Also muss halt gegeben sein. Das wäre jetzt der klassischste Weg. Drittmittel finanziert in einem Projekt. Stelle ist meistens nicht eine volle, also üblicherweise ist dann irgendwie sowas beantragt wie 0,75 Stelle, was tatsächlich dann wirklich heißt, es ist nicht unbedingt viel Geld drin. Also es ist durchaus normal, dass noch Promovierende einen Nebenjob haben. Ganz blöd gesprochen, um diese Stelle aufzufüllen. Also 1/4 der Zeit füllen wir Regale im Supermarkt auf, 3/4 der Zeit arbeiten wir an der Doktorarbeit. Also diese Schere ist da durchaus normal. Das war also irgendwie sagen, wir müssen fürs Leben aufkommen. Was seltener ist, wäre jetzt nach dem Masterarbeit zu sagen, man kriegt eine Qualifikationsstelle aus Bordmitteln. Die ist halt aus dem Grund super selten, weil Unis eigentlich nicht sehr viel Geld haben, um Leute anzustellen. Die sagen, es funktioniert ein ganz gutes System mit den Drittmitteln. Dementsprechend darüber laufen quasi so unsere Qualifikationsstellen und das Land muss also nicht so viel bezahlen. Kleiner Pferdefuß dabei ist, die Qualifikationsstellen haben meistens gar keinen bis sehr wenig, und jetzt kommen wir so in Richtung Lehramt, Lehrdeputat. Weil das ist auch was in jeder Ausschreibung drin steht. Wie viel Lehre halte ich denn? Und das ist was, vor dem man nicht weglaufen kann. Also man sollte auch in der Wissenschaft durchaus gewillt sein, didaktisch ein bisschen was zu machen, selbst wenn man didaktisch gar nicht vorgeschult ist. Was manchmal gefährlich ist, weil es gibt brillante Wissenschaftler, die brutal schlechte Didaktiker sind und umgekehrt, die dann irgendwo an der Hochschule rumlaufen. Und man merkt so, okay, die haben eigentlich gar keinen Bock hier auf diesen Hörsaal, die wollen wieder ins Labor. Und genauso gut gibt's Betreuer an der Doktorarbeit, die sagen, ich krieg den nicht aus dem Hörsaal raus, der soll aber ins Labor. Ne? Also je nachdem, wie so die Gewichtung da intern ist.
Wir kennen sie, glaube ich, alle, die einschlägigen Typen. Ne?
Genau. Ne? Und das ist halt so der Punkt, wenn eine Uni sagt, wir legen Geld auf den Tisch, was nicht Drittmittel ist, sondern vom Land kommt, dann erwarten die natürlich auch, dass für die Uni was rausspringt. Und die Uni kriegt zwar ein bisschen Geld für jede abgeschlossene Promotion, aber eigentlich sind die scharf darauf, dass Lehre erbracht wird. Das heißt, normalerweise an diesen Bordmittelstellen ist halt ein höheres Lehrdeputat gebunden. Meistens in der Größenordnung 4 bis 8 sogenannte Semesterwochenstunden. Das heißt, 2 bis 4 Seminare die Woche. Ungefähr so die Gewichtsklasse hat das Ding. So, das wären also die beiden Gleise Promotion. Entweder Drittmittel finanziert oder Bordmittel finanziert. Oder im seltenen Fall, wir kriegen eine Stelle, aber die ist, habe ich bisher noch nicht so gesehen, die einfach sagt, ohne Qualifikation eine Lehrstelle. Sowas gibt es auch. Es schimpft sich zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, gibt es sowas wie die Lehrkraft für besondere Aufgaben. die qualifiziert sich nicht, das heißt, die macht keine Doktorarbeit oder so, hat dann aber mal eben das doppelte Lehrdeputat. Also ich bin jetzt selber auf so einer LFBA-Stelle, Lehrkraft für besondere Aufgaben, ich habe jetzt 16 SBS-Lehrdeputat. Das heißt im Grunde 8 Seminare die Woche, quasi ein Lehrer an der Hochschule, von der Lehrbelastung her. Was natürlich dann einfach die Rechnung aufreißt, wie viel Zeit ist noch für Forschung? Nicht mehr so viel. Ne? Also das ist immer so der Deal, den man dann machen muss. Nach der Promotion, um die Pyramide durchzuerzählen, gibt es eigentlich nur noch eine Qualifikation und das ist der große Mythos, weil da ganz viele nichts mit anfangen können. Was ist eine Habilitation und was ist eine Professur? Weil das ist nicht deckungsgleich. Das müssen viele auch erstmal checken, was das heißt. Ich kann nach einer Promotion habilitieren. Das heißt, ich kriege quasi oder ich reiche wieder eine Arbeit ein, meistens kumulativ.
Das zweite Buch.
Genau, das zweite Büchlein quasi. Und dann sitzt da eine Kommission drüber und entscheidet, ja, das ist habilitationswürdig oder nicht. Und davon habe ich gar nichts. Ich kann mir in manchen Bundesländern dann irgendwie einen kruden Titel wie Privatdozent oder so geben. Den darf ich dann noch dran flanschen irgendwie an meine Berufsbezeichnung. Aber es ist nicht gleichbedeutend, dass ich eine Professur habe, weil das ist entkoppelt. Es ist im Grunde so, als würde ich sagen, ich habe den Führerschein gemacht, ich kriege aber deshalb kein Auto geschenkt. Ich habe halt nur die Berechtigung, ein Auto zu führen. Und nichts anderes ist die Habilitation, quasi der Führerschein. Und mit der kann ich mich dann wiederum auf eine Professur bewerben. Und da gab's, habe ich mal irgendwann vor Jahren ein sehr schönes Meme gesehen, so die wissenschaftliche Karriereleiter. War im Grunde so zwei Sprossen ganz unten, also zwei Seitenteile, ganz unten eine Sprosse und ganz oben eine Sprosse. Weil dieses Fegefeuer zwischen Master und Professur ist das unsicherste Ding ever. Dazu kommen wir gleich noch, wenn wir über Fristverträge sprechen. Mit super viel Risiko. Aber wenn ich es einmal auf die oberste Sprosse geschafft habe, Professur, dann ist plötzlich wieder alles safe. Weil gesetzt im Fall, wir legen die Brennerkarriere hin, haben habilitiert und es tatsächlich geschafft, mit diesem Führerschein auch noch ein Auto zu kaufen und zu sagen, okay, ich habe nicht nur die Befähigung, ich habe eine Professur bekommen, dann kippt der Arbeitsmarkt interessanterweise. Was dann nämlich passiert ist, dass teilweise Berufungsverhandlungen geführt werden. Das heißt, so bitter das klingt, wenn ich einen Zuschlag bekomme als Prof, dann fange ich sogar an, mit der Uni zu verhandeln und sage, ja, schön, dass ihr mich haben wollt. Ich hätte jetzt aber gerne 3 Stellen, diese Laborausstattung und so weiter. Das heißt, dann ist man quasi so gefragt, dass man schon ein bisschen verhandeln kann. Es gibt also dann immer Berufungsverhandlungen, wo noch auf den Tisch gelegt wird, was man noch gerne hätte, um zur Uni zu kommen. Wenn das gut läuft, ist man im Grunde bombensicher, weil Professuren sind Professuren, die sind normalerweise auf Lebenszeit auch verbeamtet. Und das ist ein krasser Gegensatz zu allem anderen, wie der wissenschaftliche Arbeitsmarkt aussieht. Und da kommen wir jetzt dann gleich im zweiten Teil, nämlich den Regelwerk, dann dazu. Man muss sich ganz klar keiner Illusion hingeben. Das ist ungefähr so wie die Vorstellung, ich werde Profifußballer in der F-Jugend. Ne? Also man denkt, jeder schafft das, aber nicht jeder schafft das. Also wir haben eine Handvoll Lehrstühle und die sind auf Lebenszeit verbeamtet. Man kann selber die Mathematik machen, wenn man in einem Hörsaal mit 300 Leuten sitzt. Alle wollen dahin. Wie oft stirbt ein Prof weg, blöd gesprochen, dass überhaupt eine Stelle aufgeht? Da ist sehr viel Glück, sehr viel Timing und vor allem viel Vitamin B nötig, um halt eben auf so eine Stelle wirklich zu kommen. Man kann das brutal darauf anlegen, zu sagen, ich will Professor werden oder Professorin werden, aber ich würde das nicht tun. Entweder das ergibt sich organisch, aber 99% der Fälle ist das ein Weg, der einen nur unglücklich macht. Weil man muss sehr, 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 sehr viel rein investieren und die Sicherheit ist nahezu bei null, dass das irgendwie klappt. Na, also das muss man ganz klar sagen, dieser Trichter ist oben super eng. So, jetzt könnte man ja sagen, es ist völlig egal, dann bleibe ich halt Habilitierter, soweit habe ich mich qualifiziert und dann bleibe ich das halt, ist ja kein Problem. Kann ich ja machen bis zur Rente, immer schön irgendwie an der Uni rumhocken, ein bisschen Lehre geben, alles gut. Und da sagt der Gesetzgeber halt leider, nee, ist nicht so. Weil was viele halt, glaube ich, schon mitbekommen haben, wenn sie sich bei ihren Dozierenden umhören, ist das Klagen über Fristverträge. Und es gab ja auch vor einigen Jahren jetzt auch schon wieder diese Bewegung Ich bin Hanna, die war über soziale Netzwerke, ich mal darüber beschwert wurde, wie es denn mit Befristung in der Wissenschaft aussieht. Und das ist so die dunkle Wahrheit, die im Grunde dahinter steht. Also ein Pro für die Wissenschaft würde ich immer sagen, wenn man sich für das Fach interessiert, wenn man dynamisch arbeiten will, super spannend auch arbeiten will, weil das ist an sich, ist nahezu jede Fachdisziplin, glaube ich, inhärent sehr, sehr spannend. Man ist ständig an der Forschungsfront, man gibt ein bisschen Lehre meistens noch mit dabei. Das heißt, man hat auch noch so diese didaktische Komponente. Das sind super gewinnbringende Stellen. Und man fragt sich halt so, das muss doch einen Haken haben. Und ja, den hat es, und zwar einen gewaltigen. Das ist nämlich ein eigenes Arbeitsgesetz, das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was im Grunde vereinfacht gesagt erlaubt, dass wir Kettenbefristungen haben. Es ist sogar sehr, sehr selten, dass wir in der Wissenschaft überhaupt Leute antreffen, die entfristet sind. Oben, die Profs, klar, die sind verbeamtet, aber alles unter Prof ist im Grunde ständig mit dem Damoklesschwert über dem Kopf, der Vertrag endet bald. Und da gibt's halt die einfache Möglichkeit, entweder man bewirbt sich ständig auf Forschungsprojekte, oder wenn man halt seine Promotion hat, schafft es, selbst Forschungsprojekte zu schreiben. Das heißt, man schreibt Anträge und schreibt da quasi die eigene Stelle rein. Das Dumme ist natürlich nur, das ist auch wieder so ein Hamsterrad, weil während ich in einem Projekt arbeite, muss ich parallel schon wieder an das nächste Projekt denken, was ich mir vielleicht ausdenke, dass da meine Stelle drin steht. Und das ist auch enorm aufwendig, weil auch diese Begutachtungsphasen natürlich sehr lange sind. Das heißt, würde ich das als absoluter Einzelkämpfer betreiben, könnte ich wahrscheinlich schon im ersten Jahr meines Dreijahresprojektes schon wieder anfangen, das nächste Dreijahresprojekt zu beantragen, parallel zum anderen Projekt. Also das ist ein ständiges Rennen, was man fast nur verlieren kann, wenn man nicht in einem guten Netzwerk an seiner eigenen Uni dann da hockt. Und die braucht man halt auch so im Hintergrund, ne? Dass die Uni überhaupt sagt, ja, das kannst du bei uns machen. Dafür kriegen wir ein bisschen Lehrdeputat quasi, aber kannst die Labore nutzen, Räumlichkeiten nutzen und so weiter. Und der andere Fall wäre halt, ich habe irgendwann so eine Bordstelle. Das heißt, so eine, die mehr Lehre hält. Und das hört sich jetzt erstmal auch sicher an. Aber auch die sind normalerweise befristet. Also entfristete Stellen sind generell super selten. Immer noch könnte ich jetzt sagen, gut, kann ich mit leben. Dann muss ich halt alle 2 bis 3 Jahre einen neuen Vertrag unterschreiben. Die kommen ja wahrscheinlich immer in schöner Regelmäßigkeit, weil die Uni schließt ja nicht. Die ist ja immer offen. Also werde ich wahrscheinlich weiterhin Verträge kriegen. Das ist aber dann leider wirklich der ganz, ganz große Haken, weil man in der einfachsten Lesart genau 12 Jahre vom Bund zur Verfügung bekommt, qua Gesetz. Was heißt das? Unser Arbeitsgesetz in der Wissenschaft sagt, pass mal auf, du hast 6 Jahre Zeit zu promovieren. Wenn es in der Zeit nicht schaffst, c'est la vie, wir können dir keine neuen Verträge mehr geben. Und wenn du es in 6 Jahren schaffst, herzlichen Glückwunsch, hier kriegst du nochmal 6 Jahre und in der Zeit habilitierst du vielleicht oder auch nicht, das ist noch nicht mehr ein Muss, aber du musst in der Zeit jetzt gucken, dass du entfristet wirst. Wenn diese zweiten 6 Jahre rum sind, heißt das qua Gesetz keine Anstellung mehr. Und das ist nicht nur für die eigene Uni gültig, sondern deutschlandweit an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das heißt, selbst wenn ich in sowas gehe wie Forschungszentrum Jülich zum Beispiel oder ein Thünen-Institut oder irgendwas, was halt so naturwissenschaftlich arbeitet, selbst für die gelten diese 6 plus 6 Jahre. Das heißt, im Grunde, wenn ich mit meinem Master aufhöre, steht die Uhr bei 12 Jahren. Die einzige Möglichkeit, dass diese Uhr nicht losläuft, ist eben Drittmittelfinanzierung. Dann ist das dem Land, bei dem ich ja sonst angestellt wäre, egal, weil die sagen, das Geld kommt nicht von uns. Das geht also nicht auf dieses Jahreskonto. Das heißt, Drittmittel ist eine Möglichkeit, dem Ganzen zu entfliehen. Ist aber halt stressig, weil die Projekte laufen, wie gesagt, nicht ewig. 3 bis 4 Jahre, dann muss das nächste her. Zweite Möglichkeit, Ausland. Ich kann also für einen bestimmten Zeitraum einfach im Ausland leben, muss aber auch mit dem Lebensentwurf passen, ne, dass das irgendwie klappt. Dann würde die Arbeitszeit an der Uni zum Beispiel auch nicht angerechnet werden. Wenn ich jetzt auf Bordmittel laufe, das heißt, ich bin wirklich über Landesmittel angestellt, dann beginnt halt diese Uhr zu laufen. Und das wissen viele tatsächlich nicht, selbst wenn sie schon ihre erste Stelle antreten, dass es da dieses Damoklesschwert gibt. Weil wenn ich jetzt sehr lange eben auf Bordmitteln des Landes eben laufe, komme ich irgendwann wirklich an den Punkt, wo es heißt, herzlichen Glückwunsch, Berufsverbot. Also ich kann nach 6 Jahren promoviert haben, alles gut, und dann werke ich 6 Jahre vor mich hin, versuche den Sprung auf eine Professur vielleicht zu kriegen, habe gerade kein Drittmittelprojekt an der Hand, dann habe ich tatsächlich Pech gehabt. Also dann ist wirklich ein faktisches Berufsverbot verhangen. Und wenn man dann so ein bisschen in der Biografie überlegt, wir werden ja jetzt so mit dem Bologna, nach Bologna-Reform so mit Mitte 20 bis in die hohen 20er fertig. rechne mal so 12 Jahre im pessimistischsten Fall drauf, also nur über Bordmittel finanziert, dann bin ich in einer ganz, ganz fiesen Lebensphase drin, so mit Ende 30, Anfang 40, um das erste Mal im Zweifel auf den freien Arbeitsmarkt zu gelangen. Und dann herzlichen Glückwunsch, mal wirklich einen freien Arbeitgeber zu finden, der sagt, wir brauchen genauso einen theoretischen Eierkopf, der 12 Jahre lang nur in der Uni gehockt hat, der keinerlei Praxiserfahrung in Anführungsstrichen hat und dann schon auf die 40 zugeht. Also das ist ein enormes Risikospiel, durchzugehen in Richtung zum Beispiel Habilitation, Professur auf Bordmitteln. Auf der anderen Seite, auf Drittmitteln ist es halt super stressig, weil ich halt ständig neu beantragen muss. Und was man auch durchaus sagen muss, diese Befristungen sorgen für Abhängigkeitsverhältnisse. Ich habe es zum Glück selber in meiner Karriere nie erlebt. Wir hatten immer Superchefs, haben Superchefs. Das sage ich auch wirklich aus dem vollen Brustton der Überzeugung, nicht mit der Knarre am Kopf oder so, weil komme ich nachher noch zu. Persönliches Beispiel, ich habe zum Glück jetzt keine Befristung mehr drauf. Aber man muss sich ja immer gewahr werden, dass wenn man an menschlich schwierige Personen gerät, die zum Beispiel die Doktorarbeit betreuen oder später eine Habilitation mit betreuen, dass man es ganz schwer hat zu sagen, nein. Oder zu sagen, mir passt hier was nicht, weil man ganz genau weiß, nach dem nächsten Vertrag ist dann einfach Schluss. Weil wir immer wieder diese kurzen Befristungen halt eben laufen haben, die es sehr leicht machen, das Personal zu wechseln. Und wie gesagt, dem muss man sich auch gewahr sein. Das muss menschlich gut passen. Also deshalb würde ich auch immer dazu raten, zu versuchen, bei so einem Zieldozierenden oder einer Zieldozierenden, wo man gerne promovieren würde, wenn das so das Ziel sein sollte, mindestens die Masterarbeit zu schreiben. Weil man dann so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie ist die so menschlich drauf. Und selbst wenn das super nette Leute sind, wenn es menschlich nicht passt, sind dann laufende Fristverträge nicht gut. Ne, weil man halt ständig in diesem Abhängigkeitsverhältnis im Grunde steht und dieses Damoklesschwert über sich hängen hat. Einziger Weg, der jetzt so ein bisschen abweicht von dem, was wir jetzt beschrieben haben, ist noch etwas sehr Krudes von der Benennung her. Das sind die Juniorprofessuren. Das ist sowas, was noch relativ frisch ist am Arbeitsmarkt, wobei es auch schon ein paar Jährchen auf der Uhr hat. Das ist so ein Modell, wo man versucht, eben diese Phase Postdoc in Richtung Habilitation ein bisschen humaner zu gestalten. Das sind meistens Stellen, die mit einer kleineren Gehaltshülse versehen sind. Heutzutage haben wir die W-Hülsen, also wer da auch nachgucken will, Professuren laufen über W1, W2, W3 heißen diese Hülsen. Schon angenehm mehr als die Angestelltengehälter, aber als auch kein Riesensprung wie Top-Manager-Gehälter zum Beispiel. Ne? Aber diese Juniorprofessuren, die sind meistens auch wieder gesplittet, üblicherweise 3+3, also genau die 6 Jahre, die das Gesetz vorsieht für die Postdoc-Phase. Und die haben jetzt einen sehr attraktiven Weg. Nach den ersten 3 Jahren legt man einen riesen Wälzer einer Kommission auf den Tisch. Und diese Kommission sagt dann zum Beispiel, okay, das, was bisher hier geleistet wurde auf der kleinen Professur, das ist habilitationswürdig, wie es so heißt. Und wenn man zu dieser Erkenntnis kommt, ist das gleichzusetzen eben mit einer Habilitation. Das heißt, man könnte, wenn man es gut hinbekommt, und in den meisten Fällen ist das auch so, nach 3 Jahren kriegt man quasi den Führerschein für die Professur. Das heißt, das kann auch ein Durchlauferhitzer tatsächlich sein, um schnell diese Leiter nach oben zu gehen. Und wenn es eine moderne Uni ist, versieht die so eine Juniorprofessur mit einem sogenannten Tenure-Track. Das ist nochmal ein sehr kruder Begriff, mit dem man am Anfang nichts anfangen kann. Das ist aber im Grunde nichts anderes als eine Verstetigung. Das heißt, wenn eine Juniorprofessur ausgeschrieben ist und da steht dabei mit Tenure-Track, dann sagt man im Grunde, wenn die 3+3 Jahre gut gemacht wurden, wird daraus automatisch eine Dauerstelle geschaffen. Kleinere Unis können sich das leider nicht so gut leisten. Wir zum Beispiel in Koblenz haben auch traditionell eine W1-Professur, also eine Juniorprofessur für Bodenkunde, aber in den letzten Jahren ohne Tenure-Track. Das heißt, das war halt ein Ding zum schnell Habilitieren. Nach 3 Jahren, wenn es gut läuft, haben wir auch immer hinbekommen eigentlich mit den Juniorprofessorinnen, die da saßen. Und dann geht's halt irgendwo anders hin, weil die Geschichte ist dann halt einfach endlich. Und das sei so der letzte Punkt, dass man auch ganz klar sagen muss, so eine Wissenschaftskarriere muss man, nochmal um den Begriff zu nennen, mit dem Lebensmodell vereinbaren können. Weil wenn man nicht unfassbares Schwein hat, heißt das alle paar Jahre umziehen. Andere Uni, anderes Forschungsprojekt, mitunter auch sehr lang unterwegs auf Forschungsreisen. Das muss man tatsächlich mit einem Familienleben auch vereinbaren können, mit einer Lebensplanung vereinbaren können. Und auch in Sachen zum Beispiel, klar, das ist inzwischen fast ein Meme, dass diese Generation sich nie wieder Wohneigentum leisten können wird, aber zum Beispiel irgendwo sesshaft werden. Ist auch sehr schwierig, wenn ich genau weiß, nach Promotion kommt dann vielleicht in die Habilitationsphase wieder noch woanders, also wenn ich ständig springen muss. Und das ist so das, der große Pferdefuß dabei, den man sich auch gewahr werden muss. Und die letzte, nicht sehr aufmunternde Meldung ist, dass der Bund gesagt hat, okay, wir haben die Kritik gehört am Wissenschaftszeitvertraggesetz, wir wollen das novellieren, das ist momentan noch in der Mache. Das heißt, man hat erstmal evaluiert, also eine große Befragung durchgeführt an den deutschen Hochschulen, wie finden wir denn so das Wissenschaftszeitvertraggesetz, hat gesagt, wir haben gehört, was ihr gesagt habt und wie ihr das so findet, wir haben jetzt Änderungsvorschläge, die werden in den nächsten Monaten bis Jahren einfließen. Und die machen das Business leider nicht besser, sondern eher sogar schlechter. Deswegen es auch da schon wieder Proteste gegen gibt. Denn wir hatten ja schon in der ursprünglichen, derzeit gültigen Fassung dieses Problem, dass eigentlich was total Nettes im Wissenschaftszeitvertraggesetz stand. Nämlich, dass es heißt, 6 Jahre bis zur Promotion, 6 Jahre danach und dann muss jemand entfristet werden. Weil man kann ja dann nicht mehr zumuten, dass die auf Fristverträgen laufen. Zwischen den Zeilen steht aber, was machen wir denn, wenn wir keine Gelder haben für eine Dauerstelle? Ja, dann ist halt das Berufsverbot da. Und das ist der überwältigende Teil, den wir da eher sehen, weil entfristete Stellen sehr selten sind. Naja, was hat man jetzt sich dann gedacht? Also ich habe den Satz mir auch nochmal rausgeholt, wir haben im Vorgespräch auch gesagt, es ist jetzt umgestaltet worden in die Richtung, die Änderung des WIS-Zeitgesetzes zielt insbesondere auf mehr Verlässlichkeit, Planbarkeit und Transparenz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühe Karrierephasen.
Ja,
was verkaufen Sie jetzt als mehr Planbarkeit und mehr Transparenz? Man macht aus 6 plus 6 Jahren 6 plus 4 ja. Jahre. Das heißt, man hat nur noch einen Korridor von 4 Jahren und im Grunde sagt das Gesetz durch die Blume, ihr kriegt einfach früher den Arschtritt. Dann seid ihr nicht so alt, habt nicht so viel Arbeit rein investiert in eure Karriere. Ihr wisst dann quasi nach 4 Jahren schon, die Tür ist zu.
Ja,
also das wird wahrscheinlich auf uns zukommen. Das ist auch transparent, das muss man ganz klar so sagen.
Ja, ja, na klar. Und
kleiner Kniff noch, nur so als kleiner Tipp, man kann das ein bisschen verlängern, diese Phasen. Das sind ja keine Unmenschen, die das entwickelt haben. Nämlich einmal gibt es pro Kind plus 2 Jahre. Das heißt, man soll einfach kinderreiche WissenschaftlerInnen werden. Dann kriegt man für jedes Kind 2 Jahre drauf. Oder man ist leider chronisch krank, dann gibt's einfach mal so 2 Jahre obendrauf. Also pauschal, für eine chronische Krankheit einmalig 2 Jahre. Das sind so die kleinen Ausnahmen, die da so drinstecken. Ansonsten ist es tatsächlich so, es ist ein verflucht enger Korridor mit sehr, 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 sehr wenigen entfristeten Stellen. Und das nur mal den Abschluss dazu bringen, um jetzt mal das Ungewöhnliche zu nennen, was auch vielleicht ein bisschen aufmunternd ist. Du hast es ja angesprochen, ich bin jetzt schon sehr lange an der Uni und nicht nur an der, sondern an einer Uni. Das heißt, ich muss rückblickend tatsächlich sagen, ich bin so ein absolutes Einhorn an Karriere, was aber sehr früh schon nicht in Richtung Die Hard Wissenschaft gegangen ist. Weil nur, um das mal so aus anekdotischem Wissen zu sagen, wie sah meine Karriere aus? Diplom gemacht 2011. Leider mein Diplomarbeitsvater zu dem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit, Kapazitäten mich weiterzuführen. Sprich also, dieser klassische Weg war weg, zu sagen, ich mache beim Diplomarbeitsvater die Doktorarbeit und dann erstmal wild beworben. Und das ging wirklich in breite Richtungen, die wir auch noch besprechen werden und auch schon besprochen haben. Ja, und dann gab es halt einen Zuschlag an der Uni auf einer Stelle, die verboten gut war, weil es eine volle Stelle war, die aber aus Bordmitteln finanziert war und deshalb schon damals ein sehr hohes Lehrdeputat hatte. Das heißt 8 Semesterwochenstunden. Mit dem klaren Hinweis aber drauf, es wird dabei noch qualifiziert. Das heißt, es war schon ein strammes Programm, zu sagen Doktorarbeit plus einer nicht geringen Lehrdeputatsbelastung. Na, also bei einem Drittmittelprojekt wäre das wahrscheinlich 0 bis 2 gewesen. Jetzt habe ich halt 8 SWS gehabt. Das ging dann plangemäß auch durch bis zur Promotion. Anschlussstellen immer alles aus Bordmitteln. Wir waren halt nie drittmittelstark zu dem Zeitpunkt in Koblenz. Hatten eine sehr lange Vakanz, weil mein damaliger Chef und Doktorarbeitsvater schwer erkrankt war. Das war noch so ein Sonderfall bei uns, der nur noch hinzukam. Aber halt immer auf Bordmitteln gefahren. Und dann 2018 muss es gewesen sein, also im 7. Jahr, ist meine Stellenhülse einfach in der neuen Finanzierungsrunde weggefallen. Das heißt, trotz guter Arbeit, trotz 7 Jahre im Hause, kann man nichts machen, da ist die Tür. Zu dem Zeitpunkt keine Stellenalternative auch da gewesen. Also das war tatsächlich, mit einem relativ harschen Cut wäre das einfach die Arbeitslosigkeit geworden. Muss man ganz klar so sagen. Dieses Damoklesschwert hängt halt immer über einem. Das muss man immer irgendwo mit in Kauf nehmen. Das sorgt auch für so einen Grundstress, muss man schon sagen, so im Hintergrund. Just in der Zeit waren aber unsere Professuren, wie gesagt, wegen Erkrankungen vakant. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich qualifiziert genug war, zu vertreten. Das heißt, ich habe Professuren vertreten über einen gewissen Zeitraum, was sich erstmal auch super nice anhört. Aber Vertretungsprofessuren werden auf 6-Monats-Basis, also semesterweise ausgegeben. Ich war also quasi Dauergast beim Arbeitsamt mit meiner Beraterin, weil ich ja ständig quasi in dieser Phase war, so nach dem Motto, in 6 Monaten läuft der Vertrag aus und theoretisch könnte ich arbeitslos sein. Das ging ganz gut, über einen gewissen Zeitraum dann eben. Und ja, dann just auf das 12. Jahr, also in das 6+6-Jahr, war das große, große Glück und teilweise auch das Absurde dahinter, weil natürlich Bewerbung an Bewerbung musste geschrieben werden. Allein schon, weil es eine sehr unsichere Gesamtsituation war, dass ich dann, Ironie des Verlaufs da, plötzlich dann sogar 2 entfristete Stellenzusagen hatte. Und nur um das anekdotisch mal zu sagen, also ich bin dann jetzt entfristet an der Uni, allerdings klar mit dem Hinweis eine LFBA-Stelle, das heißt Hochdeputat, 16 SWS. Das ist super selten. Also aus 13 Jahren minus jetzt 2, also sagen wir mal 11 Jahren Bewerbungsphase, weil man bewirbt sich ständig. Das ist ganz normal, alleine um zu gucken, wie läuft sowas ab, wie sieht so der Arbeitsmarkt aus, wie ist der eigene Marktwert. Handgezählt 2 Stellen im breiten Sektor Hydro- und Bodengeographie gehabt, die als entfristete Mittelbaustellen ausgeschrieben waren. Und das ist so die Häufigkeit, wo man so sieht, in über einem Jahrzehnt 2 Stellen. Und die werden schon damit einhergegangen, man muss dann umziehen. Also an andere Unis und so weiter. Daran sieht man halt, wie selten das einfach ist. Das ist also kein Pferd, auf das man wirklich bauen sollte. Und dementsprechend, um diesen ganzen langen, etwas depressiven Pfad mal abzukürzen und abzubinden. Es ist immer Risiko, in der Wissenschaft zu arbeiten. Man wird dafür entlohnt, ganz klar durch ein super dynamisches Arbeitsumfeld. Wenn die Arbeitsgruppe, in der man ist, aus menschlich guten Leuten besteht, ist das ein unfassbar angenehmes Arbeiten. Sehr informell meistens, super spannend, weil man halt eben auch wirklich an der Forschungsfront arbeitet. Und wem das taugt, Hochschullehre ist auch was wirklich Feines. Also wer da wirklich Bock drauf hat, auch wirklich Wissen zu vermitteln, ist das sehr, sehr schön. Zumal wir in der Bodenkunde ja auch wirklich ein Fachgebiet haben, was draußen ist. Wir sind nicht nur im Hörsaal, wir sind draußen, wir sind im Labor, also sehr facettenreich das Ganze. Der große Nachteil ist dann aber, wie gesagt, die Befristung. Entweder über die Drittmittel, dann zählt das nicht in mein Jahreskonto rein, hab dann aber das Problem, wenn das Projekt beendet ist, ist da keine Sicherheit, dass da das nächste noch kommt oder es ist sehr viel Arbeit, ein neues zu beantragen. Auf der anderen Seite habe ich die Bordmittelstellen, sie sind sehr selten und auf der anderen Seite knapsen sie halt mein Jahreskonto im Grunde ab. Das ist immer das, mit dem man arbeiten muss und in beiden Fällen Fristvertrag an Fristvertrag an Fristvertrag. Und dann ist es irgendwann, und das sollte man schon so auf halbem Wege für sich entscheiden, die Frage, wage ich den großen Wurf? Also versuche ich in Richtung von Juniorprofessoren oder Professuren zu gehen? Nur dann muss man ganz klar sagen, ich brauche ein dickes Netzwerk, also viel Vitamin B, viel Unterhaltung untereinander. Ich sollte schon ordentlich Drittmittel eingeworben haben, das heißt in meinem Lebenslauf stehen haben, ich war schon in Drittmittelprojekten, Forschungsmitteln drin verzahnt. Das ist einfach eine knallharte Währung bei Bewerbungsverfahren, weil sich eine Hochschule von einem Prof natürlich auch erwartet, dass Drittmittel eingetrieben werden. Dass man also sagt, man ist forschungsstark, man baut sich da entsprechend auf. Und das ist so das kleine Ding, was ein bisschen schade ist. Gefühlt ist die Hochschullehre fast unter ferner Liefen. Das heißt, man kann noch so gute Lehre leisten, wenn einem das sehr taugt. Das bringt einen am wissenschaftlichen Arbeitsmarkt nicht so weit, wie wenn ich sage, ich habe 6-stellig Drittmittel eingetrieben. Das wird immer aushebeln, das Ganze. Wenn man damit leben kann, mit dieser Unsicherheit, mit der Flexibilität, im Guten wie im Schlechten und sich durchaus auch mal traut, im Zweifel 10 Jahre des Lebens zu investieren und am Ende der Reise zu sagen, hat nicht geklappt. Das kann halt einfach passieren, weil man eben den Ruf nicht kriegt, auf den man gewartet hat, auf eine Professur. Dann immer wieder. Also rückblickend, ich kann jetzt natürlich große Haufen machen und sagen, hier, ich sitze jetzt entfristet an der Uni, super seltener Fall. Aber es lohnt sich schon. Also ich würde immer noch sagen, also hätte ich die Randbedingungen früher genauer gewusst, weil ich war mir zum Beginn meiner Karriere nicht jeder Feinheit des Bis-Zeitgesetz gewahr. Weiß ich nicht, ob ich den Mut gehabt hätte. Also Ignorance is Bliss, wie der Engländer so gerne sagt, ne? Also da war halt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Erstmal schön reingestiegen in das Ganze. Rückblickend unfassbar viel Schwein gehabt. Muss man aber auch manchmal dann einfach haben. Aber auch dieses Schwein kann man sich eben erarbeiten. Und da sind wir wieder, um diesen Bogen zu schlagen, bei deiner Lehramtsbeschreibung. Ich muss dafür brennen. Ich muss mich dafür interessieren. Dann leiste ich gute Arbeit ab. Und im Zweifel durchaus auch überlegen, während man diesen Weg geht, wenn man sagt, Wissenschaft ist das Ding, zumindest so ein halbes zweites Standbein sich nebenher aufzubauen. Das heißt, sich irgendwo bekannt zu machen, irgendwo ein Skillset zu erwerben, was in der Wirtschaft anwendbar ist. Weil sonst wird der Aufschlag brutal. Wenn ich mit Ende 30, Anfang 40 nur in der Theorie gearbeitet habe, nur an der Uni gearbeitet habe und alles auf eine Professur ausgelegt habe als Karriere, die vielleicht nie kommen wird, weil die Chance verschwindend gering ist, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem, wenn ich dann auf den Arbeitsmarkt aufschlage. Das heißt, das wäre definitiv ein Tipp, immer so zu gucken, ohne dass es natürlich die Hauptenergie abzwackt, zumindest ein gewisses Standbein und Netzwerk noch aufzubauen, was einen auffängt, wenn dieser sehr wankelmütige Arbeitsmarkt halt eben platzt. Wenn man also wirklich sagt, ich kriege keinen weiteren Vertrag oder meine Jahre sind rum, das wäre dann also quasi so der Weg, den man gehen sollte, damit man also nicht ganz unvorbereitet im Zweifel auf den Arbeitsmarkt geworfen wird. Und das ist im Grunde für uns so das Wichtige. Eigentlich ein super, super spannender Weg und der ist auch eigentlich universell für alle Fachwissenschaften so. Es ist also kein speziell bodenkundliches Gesetz oder ein auf Bodenkunde bezogenes Ding. Aber es gibt halt ein Regelset, was in absehbarer Zeit ja auch noch nachgeschärft wird, was sehr auf Durchlauferhitzer einfach ausgelegt ist. Also wirklich mit diesen 6+4 Jahren bald, dessen muss man sich gewahr werden, dass diese Uhr im Zweifel mitläuft, wenn ich nicht gerade über Drittmittel laufe. Also das ist immer so das Ding. Und ganz klar, ich habe es bei mir mal so in den Folien früher in den Eingangsvorlesungen auch so überschrieben, als wir auch immer über den Arbeitsmarkt geredet haben, drum prüfe, was sich befristet bindet. Das ist so das Motto. Ich würde immer mich vorher erstmal auch informieren, wenn ich an eine fremde Uni komme, auf eine Qualifikationsstelle so, wie sind die denn da so drauf? Also zum Glück muss man ganz klar sagen, und da glaube ich auch an das Gute im Menschen, die Arschlochdichte ist sehr gering. Glaube ich ganz, ganz fest auch dran, weil die Wissenschaft viel auf Kooperation und Mitarbeit ja auch baut. Also da kann man irgendwo nicht dauerhaft überleben, wenn man sich aufführt wie der letzte Mensch. Aber man geht immer auch ein Abhängigkeitsverhältnis ein mit den Fristverträgen. Insbesondere in der Promotionsphase. Und das muss man halt auch für sich einfach klar eruieren. Klickt das gut mit der Betreuungsperson? Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den man da einfach beigeben kann. Und dann, wie gesagt, unter Abwägung, ich würde, was ich mache, immer wieder machen. Wie ist die große Frage? Jetzt aus der Sicherheit der entfristeten Stelle sage ich, klar, immer wieder so. Hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, auf meinen 6-Monats-Verträgen hätte ich gesagt, so, na, das Was ist immer noch super geil, aber das Wie macht gerade nicht so viel Spaß. Ne? Also das ist halt wirklich was Wankelmütiges und dessen muss man sich gewahr sein. Und deshalb finde ich es auch ganz gut, dass wir jetzt hier einfach mal die böse Wahrheit des Bis-Zeitvertragsgesetzes mal nennen, weil das erlaubt eben diese Kettenbefristung im Grunde.
Julian, ich finde es so wichtig, dass wir jetzt auch mal über, man spricht ja oft vom Prekariat des Mittelbaus, ne? Mhm. So, ne? Das ist auch ein Prekariat, dass wir das jetzt hier mal besprochen haben, dass du das mal vorgestellt hast. Weil ich habe auch den Eindruck, also ich kenne es eben aus dem Erststudium auch, damit habe ich allein als Studierendenvertreter hast dich irgendwann mal damit vertraut gemacht, ein Stück weit, ne? Es ist eben auch, ich habe manchmal den Eindruck so, die Naja, die jeweiligen Hochschulstrukturen der Länder versuchen das auch immer manchmal so ein bisschen zu verschleiern, ja. Wenn du an der Hochschule bist, du läufst rum, kannst du manchmal den Eindruck kriegen, ach, hier Mensch, hier sind aber viele Professorinnen und Professoren beschäftigt, ne? Aber das hast du ja auch gesagt, ne? Professor ist nicht gleich Professor. Also der Professor, den wir meinen, oft, das ist der Universitätsprofessor, der sitzt manchmal auf einem Lehrstuhl, ne? Aber es ist auf jeden Fall der verbeamtete Professor, der Inhaber einer Professur, ne? Daran denken wir meistens, ne? Aber zum Beispiel das Hochschulgesetz in Sachsen oder auch in Sachsen-Anhalt, wo ich ja nun hier zugange bin, ne, kennt auch sogenannte außerplanmäßige Professoren. Genau. Die dürfen dann je nach Hochschulgesetz, dürfen die diesen Titel entweder mit Apel davor führen oder manchmal auch ohne, ne? Ja, das sieht dann schön aus. Es ist aber tatsächlich in dem Fall nur ein Titel, der verbeamtete Professor, das ist dann eine Amtsbezeichnung, ne? So, und das ist sicherlich auch eine Ehrerweisung der Person gegenüber für ihre jahrelange und jahrzehntelange Tätigkeit manchmal in Lehre und Forschung, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das eben auch so ein Stück weit verschleiert, ne? Also dass wir halt einfach, dass die Karriereleiter nach oben immer schmaler wird, dass wir uns da in der Pyramide befinden, ne? Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, ne?
Ja, und definitiv.
Ne? Ja, ne? Und du hast gleichzeitig auch wissenschaftliche Mitarbeiter dann dort sitzen, die sich sicherlich sehr freuen über diesen Ehrentitel in dem Fall, ne? Die aber immer noch die gleiche Arbeit machen, ne? Oder vielleicht sogar noch mehr Deputat aushalten müssen. Das geht ja oft auch damit einher, ne?
Also über Überstunden, ne?
Ja.
Können wir off the record gerne mal reden. Man bleibt selten netto bei dem, was im Vertrag steht.
Ja.
Ne? Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es daran liegt, dass wir mehr Seminare machen. Das ist eigentlich sehr gut kontrolliert. Aber es ist natürlich dann auch eine Abwägungssache, wie viel Arbeit investiere ich denn rein in die Lehre. Und das war zum Beispiel auch muss ich in der Selbstkritik sagen, das war ein hartes erstes Jahr für mich, weil ich als Idealist da reingegangen bin und gesagt habe, die Lehre, die gestaltet ist jetzt mal richtig aufwendig und was weiß ich. Und am Ende des ersten Jahres merkst du so, boah, das hat ziemlich die Promotionszeit gerade gefressen. Na, also dieses Zeitmanagement zwischen diesen beiden Baustellen, die man beackern muss, das ist schon mitunter auch, ist herausfordernd. Also gerade wenn ich jetzt nicht in einem Drittmittelprojekt arbeite, war das erste Jahr insbesondere, da habe ich zeitbudgetmäßig sehr viel Lehrgeld bezahlt, das dann im Grunde Wochenenden aufgefressen hat. Na, wo man dann also wirklich gesagt hat, okay, oh, wann ist denn jetzt noch Zeit für die Promotion? Ja, Samstag, Sonntag, ne? Also das war dann so der übliche Arbeitsrhythmus durchaus für die ersten 3 Jahre, ne? Dass man wirklich gesagt hat, sonst kriege ich das alles nicht unter einen Hut. Und das dementsprechend gehe ich mit, was du sagst. Also wir haben wirklich teilweise Prekariatsmittelbauverhältnisse. Also da wird offensichtlich auch jetzt versucht, in der Novellierung noch ein bisschen gegenzusteuern vom Bis-Zeitvertragsgesetz. Aber es ist ganz normal, dass wir wirklich selbst die fertig promovierten Postdocs, je nach Stellensituation, auf einer halben Stelle da sitzen haben und dann wirklich sagen, okay, ich muss jetzt noch irgendwo eine andere halbe Stelle herbekommen, teilweise über geringfügige Beschäftigung nebenher oder irgendwo eine halbe Stelle im Einzelhandel oder hier und da. Das ist durchaus Realität. Na, dass man wirklich einfach sagt, dass selbst ein hochqualifizierter Job, wenn das kleinere Hülsen sind, also 3/4 Stelle oder eine halbe Stelle, aber die halben eigentlich fast nicht mehr üblich sind, dass das mitunter schon knapp werden kann vom Geld her. Na, also dass man wirklich sagt, ich muss noch aufstocken, um eine volle Stelle zu erreichen. Und das, finde ich, ist eine sehr wichtige Erkenntnis, dass wir also wirklich so eine Karriereleiter haben. Unten habe ich einen sehr breiten Arbeitsmarkt, also eine Promotionsstelle zu bekommen mit ein bisschen Wartezeit kriegt man noch hin. Also da gibt's ein sehr breites Angebot. Aber nach oben hin habe ich ganz, 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 ganz wenige Stellen da nur noch. Und dazwischen eben das große Loch, das große Nichts, die Unwägbarkeit zwischen Drittmitteln, Bordmitteln, Uhrzeit oder Jahreszeit, die da im Hintergrund läuft, was ich eben verwenden kann. Und halt Fristvertrag an Fristvertrag an Fristvertrag. Ja, das ist also wirklich schon etwas, was man einfach stabil aushalten muss. Und was natürlich auch Kreise zieht in weitere Bereiche des Lebens, über die man vielleicht nicht nachdenkt. Sprich, alleine so Geschichten wie Finanzierungen. Also ich machte aus meinem Herzen keine Mördergrube. Es wurden Augenbrauen gehoben, als wir an die ersten Hausfinanzierungen uns interessiert haben. Wo es dann hieß, ach interessant, Ihr Vertrag läuft im Jahr aus. Da haben wir als Bank ja total Bock, Ihnen Geld hinzulegen. Und mitunter ging das in Kategorien, jetzt schreiben Sie uns erstmal ein kleines Exposé, wie sieht denn Ihr Arbeitsmarkt aus? Was passiert denn, wenn Ihr Vertrag ausläuft? Wo könnten Sie denn arbeiten? Also das sind dann so Kreise, wo man dann merkt, oh, das hat mehr Konsequenzen als einfach nur ein kürzeres Arbeitsverhältnis, sondern auch mitunter auch mal eben Kreise, die mehr tangieren im eigenen Leben dann auch, ne?
Ja. Und umso beeindruckender finde ich das, Julian, ganz ehrlich, dass aus diesem Prekariat, was du jetzt beschrieben hast, so tolle Forschungsergebnisse rausfallen, ja. So tolle Studien, von denen wir hier zehren im Podcast, wo wir nicht mal ansatzweise das alles verwurstet haben, ne, wo die Leute kreativ sind und sich austoben und großartige Ergebnisse zustande bringen, ne? Und gleichzeitig, das sag ich nun mal anekdotisch, ne, aus meiner persönlichen Erfahrung, so als Zweitstudent an einer Hochschule, es wirklich Leute in der Lehre gibt aus diesem Mittelbau, die großartige Arbeit machen. Ich habe, und wer mich kennt, weiß, dass ich das jetzt nicht missbrauche, um mir irgendwo rumzuschleimen und so, aber ich habe die Lehre an meiner Hochschule sehr genossen. Das waren total engagierte Leute. Ja, wir haben über bodenkundliche Ausbildung gesprochen, also sowohl im Hörsaal als auch im Labor, als auch im Gelände. Total motiviert und auch wirklich darauf bedacht, uns was beizubringen und uns sozusagen diese Freude an der Bodenkunde zu vermitteln. Ne? Und umso beeindruckender finde ich das, ne? wenn man weiß, dass das eben aus diesem Prekariat herauskommt. Ne? Das ist der Mittelbau, ne? Der das macht. Ne?
Und da also, sind wir wieder bei diesem Punkt, den ihr gesagt hast, intrinsische Motivation.
Ja,
genau. Das sind halt wirklich, also man muss ganz klar sagen, Leute, die länger in diesem Betrieb bleiben und unter diesen Randbedingungen arbeiten, das ist auf der einen Seite, ich werde da jetzt niemandem in die Tasche lügen, ist das super schönes Arbeiten, das ist spannend, das ist dynamisch, haben wir ja schon alles gesagt, aber ich werde nicht reich dadurch, ich habe nicht endlose Aufstiegsmöglichkeiten und es ist super prekär in den meisten Fällen und genau dann kommt eben und kickt so dieser Idealismus rein. Ich glaube also ganz fest daran, Leute, die länger an der Uni sind, die haben dann auch irgendwo eine Leidenschaft für entwickelt. Und ich glaube auch heutzutage haben wir so ein transparentes System, auch was die Lehre entsprechend angeht und die Qualität der Lehre, dass wir auch da, also wenn ich es auch vergleiche mit dem Beginn meines Studiums, was jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist, 20 jetzt ziemlich genau, dass wir da wirklich eine enorme Qualitätssteigerung sehen. Also und das ist wirklich auf dem großen Idealismus, glaube ich, und dem wirklichen Brennen dafür, andere Leute zu entzünden für das Fach, basiert das Ganze. Weil aus, sag ich mal, großem Ruhm, großem Geld, großer Sicherheit machen das 99% der Leute nicht. Die sitzen auf Fristverträgen, sind froh, wenn der nächste Vertrag um die Ecke kommt und schauen die ganze Zeit auf die Uhr, wie viele Jahre sie im Grunde noch haben. Muss man ganz klar so sagen, das gibt das System einfach nicht anders her. Und auf der anderen Seite sehe ich auch nicht, wie dieses Problem gelöst werden soll. Vielmehr finde ich jetzt die Novellierung mit den 4 Jahren eher ein Feigenblatt, was jetzt unter dem Mäntelchen der Transparenz die Sachlage so noch verschärft und schwieriger macht, eben die Postdoc-Phase auszugestalten. Das ist halt wirklich Idealismus. Also die Leute, die das auch gut betreiben, und das geht jetzt an alle, die jetzt schon im Studium sind, zündet nochmal ein Kerzchen an für alle guten Dozierenden, also die so laut eigener Meinung eine gute Lehre vollbringen und das machen. Der überwältigende Großteil der Leute macht das unter echt miesen Bedingungen. Punktuell gerade sehr gut, weil wie gesagt, der öffentliche Dienst bezahlt vernünftig. Das ist kein Problem. Also wenn ich einmal auf einer Stelle sitze, ist das halbwegs gutes Geld. Aber ich habe halt diese ständige Unsicherheit. Und das betrifft eben die überwältigende Mehrheit der Wissenschaft betreibenden Menschen an Hochschulen in Deutschland. Ne? Eben diesem großen Mittelbau, der da rumhängt.
Richtig. Und wenn ihr Stunk macht gegenüber euren Lehrenden, dann kriegt ihr von mir eins auf den Deckel, ganz ehrlich. Das ist mir auch oft untergekommen, wo ich ganz ehrlich sage, ey, pass mal auf. Und das ist so. An der Hochschule bist du kein Kunde, da bist du Mitglied. Ne? Und das muss man eben auch sehen. Ne? Das gehört eben auch dazu. Und daraus erwächst eben nicht der Anspruch, dass ich jetzt hier eine 1A-Serviceleistung zu erwarten habe, sondern da muss man eben auch mit manchen Fehlbarkeiten leben. Ne? Und das ist immer eine Frage, wie man miteinander umgeht. Und ich fand das manchmal ganz frech, was ich da gesehen habe. Aber das ist eine andere Frage. Ja, liebe Leute, wir haben jetzt ganz intensiv über die bodenkundliche Ausbildung gesprochen, die es so nicht gibt, zumindest nicht ganz eindeutig. Wir haben über das Lehramt gesprochen und wir haben über den Karrierezweig Wissenschaft gesprochen. Und wir merken jetzt einerseits, dass bei uns, wir haben uns hier gegenseitig ganz gespannt zugehört, auch ein Stück weit die Luft raus ist. Und wir wollen euch natürlich auch hinsichtlich der Folgenlänge nicht überfordern. Deswegen haben wir jetzt einfach mal beschlossen, dass wir an dieser Stelle diese Folge ausklingen lassen und euch einladen. Am planmäßig ist es am 10. April wieder soweit, hier wieder sozusagen einzuschalten und die nächste Karrierefolge zu genießen, in der wir dann sprechen werden über das Berufsfeld Behörde in der Bodenkunde. Sicherlich auch sehr interessant. Da werden wir einen fachkundigen, langjährigen Behördenmitarbeiter hier im Zollcast erleben, der uns aus seiner Berufserfahrung erzählen kann. Und wir werden über mein persönliches derzeitiges Berufsfeld, das Ingenieur- oder Planungsbüro, sprechen und euch dann zusätzlich noch aufzeigen, über welche Plattformen und Inserate ihr möglicherweise einen ganz guten Überblick über den Stellenmarkt bekommt und worauf man dabei auch ein bisschen achten sollte. Ja, bei Stellenanzeigen sind auch manchmal so ein paar verklausulierte Formulierungen, da kann man sicherlich auch mal aufpassen. Wenn ihr, und das gilt ja generell immer für unsere Folgen, jetzt noch Anmerkungen habt zu dieser Folge, Feedback, Anmerkungen, Ideen vielleicht auch für die nächsten Karrierefolgen. Wenn euch an der einen oder anderen Stelle vielleicht was zu ungenau war, dann schreibt uns gerne über info@zollcast.de. Darüber hinaus sind wir in den sozialen Medien Blue Sky, X, Instagram und Facebook vertreten. Und Julian, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal Feierabend. Wir nehmen hier am Freitagabend auf und werden jetzt den Abend ausklingen lassen. Und dann sehen wir uns frisch und munter, glaube ich, zur nächsten Karrierefolge.
Oh, alles gut, alles gut.
So machen wir das. Bis bald. Tschüss.
Bitte.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.